Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute habe ich mal wieder ein richtiges Brett für dich. Wahrscheinlich eine der anspruchsvollsten Folgen, die wir hier bisher auf dem Chainless Life Podcast hatten. Denn heute hatte ich das Vergnügen, mit Professor Dr. Schöllhorn zu sprechen. Professor Dr. Schöllhorn ist Experte für differenzielles Lernen. Und hier fängt es jetzt schon an. Differenzielles Lernen, was ist denn das? Es ist eine extrem spezielle und nicht wirklich bekannte oder noch nicht bekannte Form des Trainings. Also sowohl des Trainings im körperlichen Sinne, aber auch auf mentaler Ebene. Und deswegen war es für mich auch wirklich sehr, sehr, sehr interessant, Dr. Professor Schöllhorn hier zuzuhören bei seinen verschiedenen Theorien. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein kleines Kind, das versucht, einen sehr komplizierten Film zu verstehen. Vielleicht kennst du das auch noch. Du guckst den Film an und verlierst plötzlich den Anschluss, weil du einfach merkst, da sind zu viele Charaktere im Spiel, der Plot wird zu kompliziert und am Ende denkst du, boah, jetzt muss ich mir den ganzen Film nochmal reinziehen. So ein bisschen wie Inception, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und deswegen, ja, wir reden über sehr viele verschiedene Themen. Ich war sehr überrascht, wie diversifiziert Professor Schöllhorn Wissen ist. Also wir reden hier über das differenzielle Lernen und warum Wiederholungen auch im Krafttraining vielleicht gar nicht der beste Ansatz ist, warum Trainer oft von seinem Ansatz überfordert sind und natürlich auch, wie Professor Schöllhorn überhaupt auf das ganze Thema gekommen ist. Wir reden über Qigong, über Meditation und natürlich auch über erhöhte Bewusstseinszustände. Und wenn du bis am Ende dran bleibst, dann wirst du auch erfahren, ob Herr Schöllhorn schon mal Psychedelics konsumiert hat. Deswegen bleib dran, auf keinen Fall in zweifacher Geschwindigkeit hören und auch nicht in 1,5-facher. Dieser Podcast hier ist wirklich dafür gedacht, langsam und gekonnt zu konsumieren. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Wenn du über diesen Podcast diskutieren möchtest, dann kling dich ein in die Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen. Link ist in den Shownotes und supporte diesen Podcast auch sehr gerne, indem du ihn mit deinen Freunden teilst. Ich meine, du musst ihn nicht teilen, wenn dir der Podcast nicht gefällt, aber wenn du hier schon länger zuhörst und das Gefühl hast, boah, hey, hier habe ich schon so viel geile Infos für mich gekriegt, dann teile sie. Behalte das Wissen nicht für dich und denke, dass du damit einen Vorsprung gegenüber deinen Kollegen kriegst, sondern teile es mit deinen Kollegen, zieh sie mit dir hoch und erschafft gemeinsam Großes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Dr. Professor Schöllhorn. Alright, erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Schöllhorn. Es ist mir eine Ehre. Wir hatten schon einige Doktoren hier, aber ich glaube noch nie einen Professor.
Die Titel sind sowas von überflüssig, aber okay.
Was heißt überflüssig? Für mich gibt es einfach immer so ein Zeichen, so da hat jemand sehr viel Zeit seines Lebens für etwas investiert. Und das ist für mich schon eine Form von Anerkennung, weil es doch heute sehr viele Leute gibt, die über Themen sprechen, die sie nie wirklich richtig verstanden haben, sondern nur an der Oberfläche gekratzt haben. Und das würde mich jetzt vielleicht auch direkt mal so interessieren. So, was war denn damals Ihre Motivation, überhaupt zu studieren und so weit zu gehen? Weil das ist ja schon ein extremer Weg, den Sie da zurückgelegt haben.
Also ganz vereinfacht würde ich sagen, ich hatte eine unstillbare Neugierde und wollte die einfach beibehalten und wollte weitergehen. Das war im Prinzip auch schon nach dem Studium dann genau das Gleiche, dass mich eigentlich nie die Titel oder die Promotion oder Professur interessiert hat, sondern ich wollte einfach weiter forschen und wollte mit meiner Forschung ja so ein Stück weit ein bisschen was verändern. Also weil ich schon relativ früh auch Nachhilfe gegeben hatte. Ich hatte relativ früh schon als Trainer agiert, war dort auch relativ erfolgreich und deswegen war das für mich immer eine Notwendigkeit, die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Mhm. Und wenn sie ein bisschen Praxis machen und dabei nebenher noch ein bisschen neugierig sind, dann finden sie ständig nur irgendwelche Fragen, die man dann ja im Prinzip in Form von Studien nachgehen kann.
Mhm, genau, das heißt, sie haben dann auch selbst angefangen, Studienmodelle zu erstellen und sie dann entsprechend auch umzusetzen.
Ja, das ist der Weg eigentlich im Studium, dass sie im Prinzip schon mit Hausarbeiten anfangen oder die Möglichkeit haben, das muss man allerdings auch sagen, das ist nicht immer so, dass man die Möglichkeit bekommt, Aber da hatte ich Glück in meiner Ausbildung, dass ich immer die Möglichkeit hatte, selber Projekte zu realisieren. Das wird dann auch in der Diplomarbeit gemacht. Und da war für mich dann auch schon immer der Trieb drin, nicht zu wiederholen, sondern es musste schon ein bisschen was Neues drin sein. Mhm. Und das steckt ja bis heute noch in der Theorie drin. Also das differenzielle Lernen heißt ja, wir lernen nur aus Differenzen und die Wiederholung hat eigentlich keine Information drin. Mhm. Also das zieht sich bei mir eigentlich fast durchs ganze Leben. Es musste was Neues sein, es musste sich was ändern, es musste auch was verändern.
Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr stark zum Hinterfragen meiner eigenen Gedanken gebracht, also was ich bisher immer so gedacht habe über Wiederholungen. Sie sagen jetzt, in Wiederholungen steckt nichts Neues drin und Sie reden jetzt hier mit jemandem, der seit 10 Jahren gewisse Bewegungsmuster fast täglich wiederholt und die haben bei mir zu einer physischen Veränderung geführt. Also die Muskelmasse, die ich mir aufgebaut habe, die haben zu einer Veränderung geführt. Deswegen wäre jetzt mal so meine Frage, da wir jetzt eben wirklich das Thema differenzielles Lernen heute sicher nochmal beleuchten werden von verschiedenen Aspekten. Ist differenzielles Lernen denn für jeden Athleten ein Vorteil oder gibt es gewisse Sportarten, wie zum Beispiel jetzt eben Natural Bodybuilding, würde ich jetzt mal sagen, wo Reps ja schon fast eine Grundvoraussetzung oder sogar eine Bedingung sind für ein gewisses Ergebnis. Deswegen, wie sehen Sie denn das in dieser Richtung von Sport?
Also prinzipiell meine ich ja, es gilt für jeden Sportler, aber es gilt für jeden Sportler in einem individuellen Maße. Das eine. Das andere, was Sie jetzt gerade primär ansprechen, das ist ein Thema, was wir auch zur Genüge kennen und das hatte ich auch selber in der Pop-Nationalmannschaft zur Genüge gemacht mit Kniebeugen und Reißen und was weiß ich alles. Nur es geht aus meiner Sicht primär darum, den Blickwinkel mal ein bisschen zu ändern. Sie meinen ja, Sie haben Wiederholung gemacht und trotzdem merken Sie im Prinzip mit zunehmender Wiederholungszahl, dass es immer schwieriger wird. Das Gewicht wird immer schwerer. Also das heißt, innen drin, der Metabolismus ändert sich. Der Metabolismus hat eine Differenz drin. Und was Ähnliches hatten wir im Prinzip im technischen Bereich, dass wir jahrelang Nationalmannschaften betreut haben, biomechanisch. Und mein damaliger Doktorvater meinte, ich soll doch, jetzt weil ich aus dem Zehnkampf kam, für alle 10 Disziplinen sogenannte Idealtechniken finden. Und nach ein paar Jahren kam man eigentlich drauf, wir finden nichts. Okay, jetzt kann man sagen, wir waren zu doof dazu, was wir aber parallel dazu schon entdeckt hatten. Und da hatten wir auch die Untersuchung mit einem Landsmann von Ihnen, Werner Günther, dem Schweizer Kugelstoßmann, gemacht. Und wir konnten wirklich nach einer relativ kurzen Zeit schon ziemlich genau seine Handschrift erkennen. Also wir haben damals auch die anderen Kugelstoßer, Timmermann und Bayer aus der DDR, alles Leute, die um 23 Meter rumstoßen können, würde man normal erwarten, die haben eine Gemeinsamkeit. Ja, sie haben eine, sie sind sehr schwer und sehr kräftig. Aber was die Technik anbetraf, konnten wir ja innerhalb von ganz kurzer Zeit sagen, wer da stößt. Und die stoßen alle in unterschiedlichen Techniken. Klar, sie stoßen alle O'Brien-Technik, aber man erkennt schon im Prinzip nach der Landung in der Mitte genau die Unterschiede. So, und jetzt ging es im Prinzip darum, nicht das Grobe zu erkennen, sondern das Feine. Mhm. Und das Detail ist es. So, und da haben wir jetzt auch gerade vor 2 Jahren ist eine Promotion abgeschlossen worden über differenzielles Krafttraining. Es ist wohl erst nur ein Anfang, ein allererster Schritt. Aber was sich da schon zeigt, jetzt geht es halt mehr um die Kraft und die Leistung, die rauskommt, weniger um den Muskelquerschnitt. Aber was sich dort grob zeigte, war, dass wir mit weniger Gesamtgewicht eigentlich gleiche Fortschritte erzielen. Und dabei noch den Vorteil haben, dass die Athleten weniger Kreatinkinase produzieren, was in der Summe in der Regel zu einem Übertraining führt. Also mit vielen Wiederholungen kommt man relativ schnell an dieses Übertraining ran, an die Übersäuerung und dann irgendwann bricht das System völlig zusammen. Also entweder man kann nicht mehr trainieren oder was das Häufigere ist, dass dann Verletzungen auftreten im Gelenk. Und das hatte ich dann im Prinzip auch in China mit Kampfsportlern und mit der chinesischen Medizin mitgekriegt, dass die feststellen, dass sie eigentlich fast nur Verletzungen kriegen, wenn etwas zu wenig Variation hat.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt bei meinem normalen Trainingsplan sagen würde, wenn ich jetzt immer nur 10 Jahre die gleichen 5 Übungen gemacht hätte, dann wäre das ein Problem geworden. Also Variation hat ja immer Spezifität auf der anderen Seite. Also ich will ja spezifisch auf ein Ziel hinarbeiten und würde jetzt dieses differenzielle Lernen oder das Training auch in diesem Bereich denn nicht dazu führen, dass ich nicht mehr ganz so spezifisch trainiere, manchmal auch?
Ja, also ich mache so ein konkretes Beispiel. Also klar, wir haben das immer in Bezug auf Leichtathleten gemacht. Das heißt, da musste ein Transfer noch rein. Aber zum Beispiel beim Bankdrücken. Das Klassische ist, man senkt es ab bis auf die Brust, nach Möglichkeit nicht federn lassen und dann drückt man wieder hoch. Das kann man viele Wiederholungen machen. Wir haben das dann im Prinzip angefangen, okay, wir senken es ab auf die Brust, schieben das dann Richtung Bauchnabel und auf Bauchnabelhöhe drücken wir das Ganze dann nach oben, um dann wieder in der Höhe mit entsprechendem Winkel auf die Senkrechte zu kommen, um dann wieder runter zu gehen. Also wir fahren quasi wie so ein Rechteck ab. Ist das nachvollziehbar?
Also es wäre dann biomechanisch sehr ungünstig.
Ja, sie erzeugen dadurch ungünstigere Hebel. Genau. Aber durch die ungünstigeren Hebel erzeugen sie im Prinzip einen größeren Kraftoutput. Das heißt, der Muskel muss mehr Kraft produzieren. Mhm. So, das sollte man allerdings nicht mit 100% mit Bestleistung machen. Was wir gemacht haben, war damals das Ganze nur im Prinzip mit 60% Gewicht. Und das ist jetzt nur eine Variante. Die andere Variante ist, sie schieben das Gewicht möglichst weit nach rechts raus.
Nach rechts.
Sodass quasi die linke Hand fast über dem Brustbein ist. Mhm. So, dann lassen sie auf der Außenposition das Gewicht runter. Also der rechte Arm ist dann quasi fast gestreckt außen. Und jetzt schieben sie das Gewicht quasi auf der Brust wieder nach links rüber und drücken es dann wieder nach oben.
Okay.
So, jetzt können sie das Ganze aber auch nur einarmig machen. Das heißt, sie lassen nur den rechten Arm runter. Während der linke Arm runtergeht, drücken sie den rechten Arm schon wieder hoch. Mhm. Und jetzt können sie das Ganze quasi noch wie im Rudern machen, wie im Kajakrudern. Und das Ganze im Prinzip nur mit einer Langhantel, wo sie normal nur Bankdrücken gemacht haben. So, was sie dabei ändern ist, richtig erkannt die Hebel, die Biomechanik. Darüber ändern sie im Prinzip auch die Kraft, die der Muskel braucht. Und durch die ständige Änderung kriegen sie zusätzlich das Spiel der einzelnen Muskelstränge innerhalb des Muskels rein. Also wenn es um Pectoralis geht, sie haben einen oberen, mittleren, unteren Strang und normalerweise wird es mit irgendwelchen Fleiß trainiert, die sie mit außen rotiert und innen rotiert machen. Ob sie dann den Winkel über der Schulter oder unter der Schulter haben, sprengen sie unterschiedliche Bereiche des Pectoralis an. Und das kann ich im Prinzip mit dieser komplexen oder differenziellen Bankdrückübung direkt machen. Ich muss also nicht mehr im Prinzip die Dinger trennen, nur ich habe es alles in einem und kriege dadurch im Prinzip, und das war damals unser Ziel, den schnelleren Transfer auf Kugel, Diskus, Speer. Mhm. Man müsste es jetzt, wäre ein Reiz, das Ganze mal in Bezug auf Querschnitt machen. Allerdings kommen dann ganz andere Fragen mit dazu. Dann kommt die Ernährungslage dazu, der Stoffwechsel. Aber es geht schon darum, dass sie im Metabolismus Differenzen erzeugen. Und jetzt eigentlich eher danach gucken sollten, wie können sie entsprechend ihrem Organismus, Ernährungslage etc., die besten Differenzen im Metabolismus sorgen. Mhm. Da geht es nicht so sehr um die äußere Geschichte und was Ähnliches haben wir im Prinzip auch beim Ausdauerbereich. Sie kriegen Ausdauer nicht, ohne dass sie lange Geschichten machen. Nur da geht es auch darum, den Metabolismus, den Stoffwechsel ständig zu variieren. Sprich, sie müssen mal einen aeroben Bereich, mal einen anaeroben Bereich, ständig hoch und runter gehen. Mhm. Und das haben wir auch schon gemacht. Da läuft jetzt gerade die Promotion darüber, dass wenn die während dem, sagen wir mal, Lauf, nur mal 50 Meter den rechten Arm hoch, dann 50 Meter linken Arm hoch, 50 Meter Knie heben etc. Durch die kleinen Bewegungen regen sie jedes Mal den Metabolismus an. Wenn sie dann wieder zurückgehen ins normale Laufen, geht er wieder runter. Das heißt, sie kriegen durch ganz kleine Änderungen, kriegen sie ständig Veränderungen im Metabolismus, was aber nichts anderes ist, als dass sie den Organismus ständig zwingen, sich anzupassen. Und das ist das, was man eigentlich, und das haben wir eigentlich auch vor 20 Jahren schon vorher gesagt, was man jetzt mit dem sogenannten High-Intensity-Interval-Training macht. Dass sie auf einer hohen Schwelle sehr viele Stoffwechselgeschichten haben. Also sie machen Strecksprünge, Liegestütz, Humble-Männer und etc. Da machen sie im Prinzip auch nichts anderes, als dass sie ständig Metabolismus wechseln. Und zwar in dem Fall in Verbindung mit verschiedenen Muskelgruppen. Das heißt, wenn sie es beim Laufen machen, und sie halten den Arm zur rechten Seite raus, dann haben sie eine veränderte Biomechanik an der Rumpfmuskulatur. Das heißt, sie finden über Zeit genau die schwächste Stelle an ihrer Rumpfmuskulatur, die sie dann auch daran hindert, den Marathon durchzuhalten.
Jetzt verstehe ich es langsam, ja.
Und das ist jetzt im Prinzip der Transfer auf Krafttraining und auf Ausdauer, dass ich da auf eine andere Ebene gehe, was aus unserer Sicht jetzt physikalisch eine andere Zeitskala hat. Aber die Variation, die bleibt.
Ja, man sagt ja immer, der Körper ist so stark wie das schwächste Glied.
Richtig.
Ich versuche natürlich immer noch als leidenschaftlicher Pumper mir jetzt vorzustellen, ob das mir wirklich Vorteile bringen kann, weil Sie haben es vorhin gesagt, dann werden alle drei Brustanteile trainiert, aber in meinen Augen hätte ich jetzt gesagt, keiner richtig, also keiner ausgereizt. Also ich kenne nur das differenzierte Krafttraining, differenzierte Auslastung, das heißt, dass man eben den Muskel gar nicht überreizt, sondern immer bis zu dem Punkt geht, wo ein Reiz gesetzt wurde, aber die Ermüdung zum Reiz sich nicht exponentiell steigt. Weil wenn man jetzt noch eine oder zwei Wiederholungen ans Muskelversagen gehen würde, hätte man zwar noch ein bisschen mehr Wachstumsreiz, aber viel, viel, viel mehr Schaden und Ermüdung und damit längere Zeit, bis ich wieder erholen kann. Das heißt, jetzt beim Muskelaufbau sehe ich jetzt noch keine Vorteile, wo ich es jetzt wahrscheinlich, oder Sie haben es wahrscheinlich auch schon eingesetzt, wäre jetzt wahrscheinlich sowas wie CrossFit. Da würde ich jetzt sagen, dass das natürlich genial funktionieren könnte, oder?
Ja, CrossFit ist eigentlich so ein typisches Ding. Wir haben das früher genannt, Krafttraining mit dem eigenen Körper. Jetzt heißt CrossFit und kostet viel. Aber im Prinzip stimmt's, ja. Da wird es im Prinzip genutzt. Ich meine trotzdem auch im Querschnittstraining. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jeden Tag oder lassen Sie 48 Stunden sein, dieselbe Wiederholung machen und das dann auch über ein halbes Jahr lang. Sondern, so wie ich die Bodybuilding-Szene noch kenne, war, dass man da zumindest auch Wechsel drin hat im Gewicht, dass man ein Pyramidentraining macht, dass man Wiederholungstraining macht, dass man Maximalsätze macht. Und damit haben sie im Prinzip auch Variation im Metabolismus drin.
Das war früher, glaube ich, lange so ein Trend. Aber mittlerweile geht man mehr in die Richtung, dass man halt versucht, das akkumulierte Volumen, dass man das versucht. Also ich merke immer wieder bei mir, sobald ich versuche, zu viele Variablen gleichzeitig zu verändern, herrscht Chaos. Ich versuche, jede Wiederholung so exakt gleich zu halten, wie es nur geht, das Speed, das Tempo, auch wirklich keinen Schwung zu holen, um dann zu sagen, okay, ich habe mich in dieser Übung krafttechnisch gesteigert. Und die einzige Veränderung, wenn man so will, über Zeit ist die Leistung, die Kraft, die Wiederholungen und damit das Gesamtvolumen, das zunimmt. Und wenn das irgendwann nicht mehr zunimmt, dann müsste man wahrscheinlich dann irgendwann die Übung wechseln, um einen anderen Muskel wieder stärker werden zu lassen, um dann wieder zurückzukommen zu der Übung.
Okay, also für mich sind es jetzt gerade zwei Dinge. Das eine ist, Sie haben wohl vor, dass Sie jede Übung genau identisch wiederholen. Ich würde es gerne mal drauf ankommen, also würde ich gerne mal Forschung drüber machen, das mal exakt zu messen. Und zwar, A, kann man die Handelgeschwindigkeit messen. Das andere ist aber, mal ihre Muskelaktivierung zu messen. Und dann wissen wir im Prinzip auch bei einem Bizeps oder Deltoideus, egal wo, dass der nicht immer den gleichen Strang macht, sondern dort ziemlich viel abwechselt. Und das ist eine relativ junge Forschung, dass man dort mit sogenannten Schwarmelektroden misst. Und man stellt fest, dass auch dort der Muskel ständig variiert. Also wenn ich einen Muskelbauch habe, dann variieren einmal, was weiß ich, die beiden äußeren Stränge, dann aktiviert der innere Strang. Also da ist ständiges Spiel hin und her auf EMG-Ebene.
Und sobald ich dann ans Muskelversagen komme, sind dann aber alle aktiv am Ende, oder? Das ist also die Theorie. Je schwerer man trainiert, desto mehr müssen die ja alle zusammenarbeiten. Oder ist das nochmal was anderes?
Weiß ich nicht.
Okay.
Dazu habe ich zu wenig Forschung gemacht in dem Bereich. Das kann sein, da bin ich aber deswegen auch unter anderem vorsichtig, weil wir von sogenannten exzentrischen Bewegungen Modelle haben, die eigentlich darauf hinweisen, dass dann weniger Muskeln aktiv sind. Also weil man normalerweise davon ausgeht, bei Exzentrik steigt die Kraft. Also wenn Sie jetzt maximal Bank drücken und dann drückt jemand dagegen, dann geht erstmal die Kraft hoch. Das ist ein bekanntes Phänomen, das ist die Exzentrik. So, und was man dabei eigentlich annimmt, sind Modelle, die hat Sust in Graz und Wagner in Münster haben die modelliert, ist, dass man bei maximaler Kontraktion gedehnt eigentlich fast schon die Zelle auseinanderzieht, mechanisch. Und durch das mechanische Auseinanderziehen führt es zu vermehrt Kalziumeinstrom und dadurch kommt es im Prinzip zu vermehrt Kontraktion. Das heißt, ich brauche nicht mehr Fasern, sondern ich kann aus der kleinen Faser dann im Prinzip mehr rausholen durch die Exzentrik. Und diese Exzentrik-Konzentrik, die kann innerhalb eines Muskels sogar parallel ablaufen. Also deswegen bin ich da vorsichtig, dazu kenne ich mich zu wenig jetzt präzise aus. Aber der andere Aspekt war, Sie haben es wunderschön formuliert, Sie glauben daran und Sie gehen danach, jetzt genau mit der Methode vorzugehen. Finde ich perfekt, bleiben Sie dabei. Nur, was für uns dann immer ein Problem ist, wenn man dann meint, dass alle so reagieren. Und das war ein wichtiges Element des differenziellen Lernens, dass man durch das Anbieten, und in der Mehrzahl haben wir ja mit Lehrern und Trainern zu tun, dass man es Gruppen anbietet. Und wenn man diese Methode Gruppen anbietet, dann würde ich sagen, bestenfalls 10% reagieren drauf und der Rest hat ein Problem damit. So, wenn ich jetzt aber der gesamten Gruppe verschiedene Varianten anbiete und sage, guckt, was für euch am besten ist, dass ich dann eine größere Chance habe, dass ich individuelle Optima bei jedem rauskriege.
Und wie wird das Beste definiert? Also wie finde ich das heraus für mich?
Ja, jetzt in Ihrem Fall dann wahrscheinlich über Querschnitt. Also sprich, ich messe einen Brustumfang, ich messe einen Oberarmumfang.
Okay.
Das muss dann mit Ihnen kontrolliert werden, aber...
Zielabhängig dann.
Ja, klar. Ja. Also ich muss schon immer eine Rückmeldung haben. Also das sehen die auch beim Kugelstoßen. Die sehen, was für einen Aufwand habe ich und wie weit fliegt das Ding. Beim Laufen, okay, wie anstrengend ist es und wie schnell bin ich? Also ohne Rückmeldung findet kein Lernen statt. Das brauche ich schon.
Ja, also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ich dann auch Übungen wie zum Beispiel Kreuzheben, da ist mein schwächstes Glied der untere Rücken, weil ich eine Skoliose habe. Und obwohl ich sauber trainiere, obwohl ich wirklich Bilderbuchtechnik an den Tag lege, wenn ich zu viel Kreuzheben oder zu schweres Kniebeugen mache, schon alleine wegen der Form meiner Wirbelsäule, da muss man ja eins und eins zusammenrechnen, ich kann da einfach nicht schwer trainieren. Und deswegen ist da bei mir natürlich jetzt die Frage, könnte mir das differenzielle Lernen, das Training in diesem Bereich irgendwie einen Weg aufzeigen, wie ich durch meine Skoliose trotzdem in der Lage bin, mein schwächstes Glied in dieser Auslastung noch besser zu machen. Das wäre natürlich eine super interessant.
Ja, also das hört sich für mich sehr stark nach einem koordinativen Problem dann an.
Ja.
Also wenn die Wirbel verschoben sind und ich glaube, die sind bei jedem verschoben. Ich habe noch nie eine perfekte Wirbelsäule gesehen. Aber dann geht es im Prinzip genau da. Das läuft in der Literatur unter dem sogenannten Low Back Pain, dass ich die tiefe Muskulatur nicht in der adäquaten Reihenfolge kriege. Da hatte ein Physiotherapeut oder Physioprofessor in Prag, hatte in den 90er Jahren mal so ein Experiment gemacht. Und zwar hatte der Patienten mit sehr viel Low Back Pain. Und dann stellte er fest, dass bei denen eine falsche Aktivierungsreihenfolge der Muskeln stattfindet. Also bei den Gesunden arbeitet normalerweise erst die Ischokorale, dann kommt die Gluteen und dann kommt die Unterrückenmuskulatur, wenn sie normal gehen. Eine Gruppe hat dann einen speziellen Auftrag gekriegt, okay, ihr trainiert Ischokorale auf, die andere Gruppe trainiert speziell Gluteen auf und schwerpunktmäßig kriegt sie dann völlig isoliert und die eine Gruppe schwerpunktmäßig untere Rücken. Interessanterweise, die vierte Gruppe, denen hatte man einen Tennisball halbiert und unter die Schuhe geklebt. Und die sind dann 2 Stunden quasi wie auf Eiern rumgegangen. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, wie das Ergebnis aussah. Die, die klassisch krankgymnastisch eine Woche lang 6x20 Minuten Krafttraining für die einzelnen Muskelgruppen hatten, hatten keine Änderung in der Aktivierung und keine Änderung im Schmerz. Diejenigen, die mit dem Tennisball spazieren gegangen sind, die hatten eine Änderung. So, für mich würde es in meinen Augen darum gehen, dass Sie auch noch im ermüdeten Zustand in der Lage sind oder Ihr Körper, dass Sie variabel da unten reagieren, dass die Variabilität quasi die Skoliose abfängt.
Ja.
Das würde für mich aber dann speziell heißen, mit niedrigerem Gewicht auch schief zu heben. Oder mal heben nur mit einem Bein. Sie stehen nur auf einem Bein, mal mit dem anderen Bein.
Das mache ich aktuell, ja. Einbeiniges Kniebeugen, so Split Squats zum Beispiel.
Knieheben, ja, aber auch Kreuzheben einbeinig. Mit unterschiedlich breiter Beinstellung, mit unterschiedlich Schrittstellung, dass unten die Muskulatur, es lernt im Prinzip aus verschiedensten Winkeln immer noch zu reagieren. Wenn die Leute nicht ganz so weit und perfekt trainiert sind wie Sie, würde ich empfehlen, sehr häufig einbeinig zu stehen. Weil genau dieses einbeinige Stehen, auch in der Freizeit oder was ich oft mache, ist am Schreibtisch sogar einbeinig stehen, genau das aktiviert unterbewusst, spielerisch abwechselnd die ganze Muskulatur. Also das scheint im Augenblick auch somit das effektivste Mittel gegen Low Back Pain zu sein.
Ja, das kann ich bestätigen. Also unilaterales Training hat mir extrem viel gebracht in den letzten Jahren. Dazu habe ich jetzt noch 2 Fragen. Sie haben einmal die koordinative Komponente angesprochen, die ja auch ein Problem ist. Inwiefern kennen Sie sich aus im Bereich, was die Nerven betrifft? Wie haben zum Beispiel dysfunktionale Nervenbahnen oder vielleicht eben auch Nerven, die nicht 100% auf der einen Seite firen? Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass mein rechter Arm, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, aber da kann ich super schnell so den Arm richtig dick anspannen. Und auf der linken Seite war das noch nie möglich. Also egal, wie lange ich den trainiere, ich schaffe diese ruckartige Bewegung nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich habe nicht die gleiche Kontrolle über meinen linken Arm wie über den rechten, obwohl ich Linkshänder bin. Deswegen können Nervenprobleme oder Nervenverletzungen oder Krankheiten vielleicht sogar auch durch das differenzielle Lernen und Training irgendwie verbessert werden oder ist das fernab von der ganzen Materie?
Also die kurze Antwort wäre, ich weiß es nicht.
Okay.
Ich würde vermuten, ja, das ist ein Weg, den wir jetzt gerade über eine andere Geschichte rangehen. Und zwar im Bereich von Parkinson. Dass wir also schon auf höherer Ebene das Ganze machen. Ich würde es aber auch in Bezug auf die schnelle Aktivierung jetzt sagen, weil das war so quasi meine Haupttätigkeit am Anfang, dass ich Sprinter trainiert hatte. Und da waren einige dabei, die mir genau das Gleiche erzählt haben wie Sie. Dass sie nicht sprinten könnten, also nicht zu schnell und was weiß ich. Und dann sind trotzdem 3 deutsche Meister dabei rausgekommen. Und interessanterweise, aber das ist eine andere Geschichte, das Ganze aber auch ohne Hanteltraining. Das war nochmal eine spezielle Herausforderung. Also ich weiß nicht, inwiefern Sie so quasi mit der Geschwindigkeit der Kontraktion auch schon mal variiert haben. Also das ist etwas, was man im Prinzip im Kampfsport sehr häufig macht, wo man ja im Prinzip links und rechts abwehren, verteidigen, angreifen muss, dass man dort sehr viel mit Muskelketten arbeitet. Also dass man erstmal lernt, so quasi über einen Schultereinsatz den Arm zu kontrahieren. Was allerdings auch ist, wir wissen, es gibt sogenannte Händigkeit-Seitigkeiten. Ob das jetzt peripher neurologisch ist oder zentral neurologisch, wissen wir nicht. Dort ist allerdings nur in begrenztem Maße zu ändern. Also sie sind ein ganz bestimmter Typus, sie haben einen bestimmten Typus und die haben ganz bestimmte Präferenzen. So auch Landsmann von Ihnen, Bertrand Terolla, die haben da ein System entdeckt mit den sogenannten Action Types. Mhm. Und die sagen auch ganz klar, es gibt Leute, die sind eher horizontal, die müssen also eher mehr variieren, die müssen mehr ausprobieren. Es gibt Leute, die sind eher vertikal, die gehen dann straight drauf zu, da gibt es keine Diskussion links und rechts. Und wenn ich eine mit der anderen Methode verwechsle, ja, dann ist es ein Desaster, das ist Stress für die und dann kommt da im Prinzip nichts mehr raus. Da ist auch gerade Forschung am Laufen und von daher wissen wir schon, es gibt sehr individuelle Geschichten. Aber genau darum ging es uns ja eigentlich auch mit differenziellem Lernen, das herauszufinden, dass das Lernen individuell stattfindet und nicht für alle gleich. Und das sehen wir auf dem Stoffwechsel, das sehen wir in nahezu allen Bereichen.
In der Schule auch.
Ja, richtig, ganz extrem. Und das war eigentlich so die Ursprungsidee, einfach nur eine Methode mal anzubieten, wie jeder so quasi seine Stärken finden kann, Stärken und Schwächen. Und jetzt haben wir aber schon Bereiche, wo wir wissen, okay, wenn jemand eher ein stärkeres Kontrollbedürfnis hat, dann tendiert er eher zur Wiederholung. Mhm. Wenn er so quasi etwas laissez-faire ist, dann riskiert er auch mehr und geht in die andere Richtung. Wobei das eine jetzt nicht auf alle Bereiche zu übertragen sein muss. Es kann sein, dass man in gewissen Bereichen riskiert, in anderen Bereichen muss es halt kontrolliert sein. Aber das ist im Augenblick das Spannende, was wir in der Forschung gerade gucken, wie das individuell rauszukriegen ist. Aber im Wesentlichen geht es schon darum, die Lernprozesse oder auch massiv die Therapieprozesse zu effektivieren und nicht im Prinzip mehr Schaden anzurichten, als schon vorhanden ist.
Mhm. Einfach, dass ich das richtig verstanden habe, dann würden Sie jetzt behaupten, dass Leute, die eher horizontal eingestellt sind, also Horizontal Types, dass die wesentlich besser fürs differenzielle Lernen gedacht sind oder darauf anspringen, als jetzt ein Vertical Type.
Unsere ersten Studien deuten darauf hin, wobei das nur am Anfang ist.
Ja, bis man sich darauf einlässt.
Am Anfang. Also wir haben massiv Erfahrung, dass wir Vertikale mit differenziellem Lernen weiterkriegen. Allerdings muss die Änderung dann langsamer stattfinden. Geht einfach nur darum, langsamer das Ganze zu machen. Aber prinzipiell ist es ein neuronales System. Das heißt aber, ich muss die Schwankung nur in einen anderen Bereich reinlegen. Mhm. Aber prinzipiell ist es eine Theorie, die eigentlich für horizontal und vertikal funktioniert.
Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen generdet in meinen Augen, Herr Schöllhorn.
Ja?
Für unsere sehr junge und zum Teil auch offene Community, die natürlich das gerne verstehen will, würde ich jetzt mal so fragen, wie würden Sie jetzt einem 8-Jährigen die Vorteile von differenziellem Lernen erklären und die Methode. Ist es eine Methodology schon? Kann man sagen, dass es schon eine anerkannte Methodology ist, die auch weltweit angewandt wird, oder ist es noch sehr frisch?
Sie ist weltweit in Diskussion. Viele wenden es an, also viele Spitzenfußballvereine in Europa wenden es an. Nur im Sport ist es halt häufig so, da ist starkes Konkurrenzdenken. Und was ich schon oft gehört habe, ist, wenn du es mir erzählst, erzähl es aber bitte keinem weiter, weil ich will allein den Vorteil davon haben. Das war auch mit dem Grund, warum es etwas länger brauchte, bis das Ding allgemein bekannt war. Was mir erst sehr spät bekannt wurde, war, dass in Österreich die Skispringer sehr lange damit trainiert haben und ich habe es erst erfahren, als es quasi vorbei war. Ja, aber okay, mit dem 8-Jährigen, ich weiß nicht, ob man ihm da groß was erklären muss, weil Kinder eigentlich noch den natürlichen Trieb der Variation in sich haben. Also die werden sehr schnell gelangweilt, wenn man etwas wiederholt. Das ist eigentlich fast immer so die Strafe, warum sie dann in die Schule gehen müssen und dann Wiederholung etwas machen, was sie eigentlich bis dahin nie gemacht haben. Und das sehen wir auch mit zunehmendem, ich würde mal sagen, strikterem Schulsystem nehmen die Lernraten ab. Also man sieht im Kleinstkinderlernen am schnellsten, weil die noch viel variieren und interessanterweise auch nie den Eltern zuhören. Die brüllen und schreien, wann sie wollen und schlafen, wann sie wollen. Im Kindergarten wird es schon weniger, da fangen sie an, den Kindergärtnerinnen zuzuhören. In der Grundschule wird es noch weniger und meist im Gymnasium ist es dann vorbei. Da lernt man dann fast nur noch stillsitzen und gehorsam. Aber ganz grob würde ich sagen, das hängt auch wieder dort vom Typus ab. Die 8-Jährigen, wenn er eher im Ausprobieren-Modus ist, versuch mal ein Ziel zu werfen, einmal weit links davon, einmal weit rechts davon, einmal weit drüber, einmal weit runter und jetzt in die Mitte. Und was man relativ schnell sieht, ist, dass die relativ schnell dann die Mitte treffen. Wenn die fünfmal versuchen, so quasi immer in die Mitte zu treffen, ist es etwas schwieriger. Also so quasi den Rand darum erst ausprobieren und dann das Ziel treffen. Und was Ähnliches, das sieht man im Prinzip mit diesen sah man früher mit diesen kleinen Kinderspielen, wo die diese Sprungspiele gemacht haben. Man zeichnet sich so Quadrate hintereinander auf mit Nummern von 1 bis 6, da muss man bis 1 so hüpfen, bis 2 so hüpfen. Also die ganzen Variationsspiele sind eigentlich nichts anderes als die Grundlage für die Theorie schon. Und was ich eigentlich mit der Theorie von Anfang an gesagt habe, es ist nichts groß Neues, sondern es liefert nur endlich die Theorie dazu für das, was bisher erfolgreich war.
Also eigentlich, wenn man jetzt mal so stumpf fragen würde, welches Problem löst das differenzielle Lernen, dann ist es eigentlich eine Brücke von der Praxis in die Theorie. Also man beobachtet die Praxis, findet gewisse Winning Mechanisms, also Mechanismen, die einfach gut funktionieren und versucht die dann nachzubauen oder in andere Bereiche zu übernehmen, könnte man das so sagen?
Ja, können wir so sagen, ja. Und das ist eigentlich auch die Geschichte des differenziellen Lernens. Das spiegelt eigentlich fast nichts anderes als meine Geschichte, dass ich im Prinzip anfing im Turnen, dann irgendwann zu groß wurde, aus der Bezirksauswahl raus musste, hatte den Handball angefangen, war dann württembergische Auswahl, dann leider schon die Knie kaputt gemacht, habe dann aber noch nach zweier Pause Zehnkampf gemacht, war dort in der Hessenauswahl, dann noch in der Bob-Nationalmannschaft. Und es ging immer nur darum, zu variieren, nur variieren. Und wenn man das mal gelernt hat, dann geht es immer schneller. Und das ist eigentlich so, ja, genau das, was wir in der Theorie da drin sehen. Was ich in den ganzen Sportarten beobachtet habe, war sehr viele Trainer. Und parallel dann aber schon studiert habe und dann schon gemerkt habe, das, was im Studium erzählt wird, also in Lehrbüchern steht, hat selten etwas damit zu tun, was man dann in der Praxis bei den Trainern sieht. Also sie haben selber wahrscheinlich viel mehr Erfahrung gemacht und viel breitere, als es in irgendjemand in irgendeinem Kraftlehrbuch drin steht.
Ja.
Und jetzt ging es mir darum, im Prinzip, das, was die ausgezeichneten Trainer auszeichnet, zu systematisieren. Und dann kam zum einen das raus. Das andere, was aber jetzt ein schöner Nebeneffekt ist, ist, dass man jetzt das bestehende Training noch viel mehr ausprobieren kann, viel mehr variieren kann. Und ein noch schönerer Nebeneffekt ist, ein Stück weit kam Toleranz damit auf, dass man nämlich erkannt hat, okay, es gibt verschiedene Methoden, wie man an das Ziel kommt. Ich muss nicht mehr streiten, meins ist besser als deins und so weiter, sondern nein, unter den und den Bedingungen ist es bei mir besser, unter den und den Bedingungen ist es bei dir besser. Und dadurch wächst ein gutes Stück an Toleranz.
Ja, das ist ja das Schöne beim evidenzbasierten Training. Man hat einmal die Evidenz, die Theorie, dann haben wir die Praxiserfahrung von den besten Coaches dieser Welt und dann haben wir das Individuum, das auch nochmal ein individuelles, persönliches, eben wie Sie gesagt haben, Biomechanik hat, Bewegungsmuster hat, Metabolismus hat. Das heißt, man darf nicht nur sagen, hey, ich gehe nur mit der Theorie, ich gehe nur mit dem, was der Coach sagt, das schon seit 30 Jahren macht, sondern ich kombiniere alle drei Aspekte und in der Mitte, der Querschnitt dieser drei Kreise würde dann das evidenzbasierte Optimum ergeben.
Ja, richtig. Also deswegen ist für mich auch immer, wenn der Trainer zu autoritär ist, dann lernt der Athlet eigentlich nur das Muster des Trainers zu kopieren. Und das geht selten in Resonanz. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe eines Trainers nicht, dass ich weiß, was für den Athleten wichtig ist, sondern ich kann dir nur helfen, es zu finden. Und um das zu finden, muss ich von außenrum entsprechend die Variation anbieten. Also es ist schon eine Änderung im Lehrbild im Vergleich zum Klassiker.
Wie kann ich mir das vorstellen, Herr Schöllhorn, damals, als Sie auf diesen Hint gekommen sind, diese Hinweise? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist immer noch schwer. Mich würde auch extrem interessieren, wie Coaches und Trainer damit umgehen, wenn sie das selbst noch gar nicht verstehen. Weil ich bin ja wirklich, ich würde mal sagen, ich bin gut dabei, aber es ist für mich super schwer, alle diese Zusammenhänge jetzt zu sehen. Und wie hat es bei Ihnen angefangen? Also ja, Sie hatten es selbst gebraucht, offensichtlicherweise, aber war das der Grund, so zu sagen, hey, ich muss was finden, was für mich funktioniert? Oder war das pure Beobachtung bei Ihnen?
Also für mich war es ein ganzheitliches Ding. Also ja, ich war im Prinzip so ein Hans Zampf in allen Gassen, aber ich sag oft, heute würden wir nicht wahrscheinlich mit Ritalin stillstellen. Aber es war schon massiv, glaube ich, die Kombination aus Beobachtung an mir, dem Studium und meiner Aktivität als Trainer. Und zwar war wirklich etwas, was ich auch bei vielen Bodybuildern gelernt habe und ich meine auch bei Ihnen schon mal gehört zu haben, ist, es geht immer noch was. Das war nie Ende. Also auch ein Sprinter, wenn der deutsche Meister war, sagt, okay, jetzt haben wir die Grundlage, jetzt geht's weiter. Und dann muss ich nochmal was Neues finden, um das zu ändern. Und das war etwas, was ich dann überall eigentlich gehört habe. Also auch als ich dann meine erste Professur in Leipzig hatte und Kontakt mit den Trainern hatte aus der ehemaligen DDR, die haben auch immer gesagt, wir haben einen Olympiazyklus, der reicht für die nächste Olympia und der nächste Olympiazyklus muss anders sein. Und dann gab es bei denen halt immer auch zwei sogenannte Trainingstagebücher. Das Trainingstagebuch A und Trainingstagebuch B. Und Trainingstagebuch A war das, was dann für Ewald und Honecker war, zur Befriedigung. Und Trainingstagebuch B war das, was real trainiert wurde. Und das hatte gar nichts mit A zu tun. Nur das A, das haben sie dann als Buch geschrieben und publiziert und haben sich dann mit uns Fäustchen gelacht, warum dann bei den anderen im Westen mit diesen Trainingsgeschichten nichts rauskam. Und wir im Westen in der BRD, wir wussten genau im Prinzip, diejenigen, die allein trainieren, also ohne quasi Nationaltrainer, die wären gut. Und die in der Nationalmannschaft, da kommt selten was raus. Das war damals im Prinzip schon relativ bekannt. Und also ich würde sagen, es war einfach eine Verknüpfung von Zufällen, dass ich halt gerade in der Zeit in der Physik ganz vorne war, wo es um nichtlineare Systeme geht. Da spielen Schwankungen eine ganz große Rolle von lebenden Systemen. Ich hatte es an meinen Athleten gesehen, dass die auf Wiederholung nicht reagieren. Sie laufen dann alle weg. Also es kommt keiner mehr freiwillig ins Training, wenn ich ständig nur wiederhole.
Adherenz spielt da sicher auch eine Rolle mit. Also wie gerne und wie oft du gehst.
Ja, richtig. Und das war einfach dann die Beobachtung, mit zunehmender Variation kamen immer mehr Athleten und die wurden immer erfolgreicher. Aber das war dann auch für mich dann immer wieder die Aufgabe, wie kriege ich die weiter, gehe zu anderen Trainern und halte ich mit denen, was sie noch machen oder was würden sie davon halten. Und dann hat man auch Dinge erfahren, wie dass aus dem Ostblock es sehr viele Trainer gibt, die nach Mondphasen trainieren. War für mich damals völlig abstrus. Wenn man sich dann aber weiter rumhört, dann weiß man, dass in Italien die Bauern Bäume pflanzen nach Mond und selbst Instrumentenbauer, die schlagen Holz nach Mondphasen. Also wenn man auch in die Evolution dann guckt, mich würde es wundern, wenn der Mensch nicht irgendwie vom Mond abhängt.
Okay. Das heißt, Sie sind dann auch an dem Punkt, wo Sie sagen würden, dass es viele Trainer gibt, die das gar nicht an sich ranlassen. Ich habe mich noch zu wenig mit dem Thema beschäftigt, dass ich jetzt sagen könnte, ich das abgeht. Aber das stößt ja wahrscheinlich auch bei vielen Leuten dann so auf Ablehnung oder, also was sind denn so die typischen Reaktionen, wenn Sie versuchen, das jemandem näher zu bringen? Gibt es dann Leute, die sagen, ich glaube das nicht oder die finden das vielleicht sogar bedrohlich, dass sie damit was Neuem kommen? Aber das ist ja auch immer hart dann, wenn man sich eingesteht, man sehr lange suboptimal trainiert hat.
Ja, da gibt es alle möglichen Reaktionen. Und also so mit die schönsten Reaktionen am Anfang waren Trainerkollegen. Es waren schon die Zeit, als ich aus dem Trainergeschäft an die Universität gewechselt habe, dass dann ehemalige Trainerkollegen kamen und meinen, hier deine Sache, die war doch so gut, schreib das doch mal alles zusammen. Und sag mir deine Ideen, ich trainiere das mit meinen Athleten weiter und die wurden auch sehr erfolgreich. Also bei Bayer Leverkusen waren einige Trainer, die das so gemacht hatten. Klar gibt's auch Leute, die das rigoros ablehnen. Da habe ich aber auch kein Problem mit, weil ich biete's an, man kann's nehmen. Mein Ziel ist, und das war das Schöne, was ich bei Ihnen schon am Anfang gehört habe, ist, Sie sagen, okay, Sie haben es noch nicht so ganz verstanden, es hat noch ein bisschen Konfusion. Ich sage dann immer, ich will nur die Schwankungen im Kopf vergrößern. Weil sobald die Schwankungen anfangen, wird das System instabil. Und wenn das System instabil ist, dann ist es schon geöffnet, um in einen neuen Zustand zu kommen. Weil instabile Systeme weniger Energie brauchen, um in einen neuen Zustand zu kommen, als stabile Systeme.
Systemtheorie, ja.
Und ja, klar, es gibt auch die Gegner. Oder wie hat jemand gesagt, an der Anzahl der Gegner siehst du, wie wichtig die Theorie ist. Oder in Deutschland gibt es noch einen krasseren Satz, Neid ist das deutsche Zeichen von Anerkennung. Aber das hatte ich unter anderem in Leipzig beobachtet, in meiner ersten Professur. Da war ja das ehemalige Zentrum des DDR-Sports. Und da hatte ich das meine ersten Ideen 97 so quasi vorgestellt. Und da meinten echt die Herren, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ganz bekannte Autoren, auch heute noch die Bücher publiziert, meinten, Herr Schöllern, die Theorie hört sich sehr gut an. Wir können vieles damit erklären, was wir bisher nicht erklären konnten. Aber wenn wir Ihnen jetzt zustimmen würden, würden wir auch sagen, dass wir die letzten 40 Jahre falsch lagen. Das können wir nicht und deswegen werden wir Sie bekämpfen. Und da habe ich gesagt, okay, in Ordnung, den Kampf nehme ich auf. Jetzt geht's erst richtig los. Und Sie werden merken, Stück für Stück wird es anders. So, jetzt für Sie ist es auch eine ähnliche Geschichte. Also mein Satz dabei ist eigentlich immer, wenn Sie es jetzt direkt verstanden hätten, wäre es frustrierend für mich, weil ich 30 Jahre dazu gebraucht habe, die Theorie auszuarbeiten. Also anfangs war mein Vorhaben, okay, wenn bei jedem Vortrag 5 Leute anfangen nachzudenken darüber, dann reicht mir das in der Vermehrung. Und so richtig ins Rollen kam es dann eigentlich erst 2009, also 10 Jahre nach Publikation, als Herr Tuchel, der jetzt Paris Saint-Germain trainiert, bei uns in Mainz hier angefragt hatte und das Ganze direkt in seinem Fußballverein angewandt hat, in seiner Mannschaft, und die relativ schnell nach oben geschossen sind auf Platz 4-5 in der deutschen Bundesliga. Mhm. Obwohl sie vom Etat her eigentlich, und das sind sie jetzt immer noch, im Platz 13, 14, also im unteren Drittel irgendwo rumspielen sollten. Ja, und mit der Methode hat er dann im Prinzip auch in Dortmund nicht wenig Erfolg gehabt und den Rest kennt man ja. Und das Ganze wurde eigentlich vorneweg schon ausprobiert. Das war auch ein Zufall, dass ich bekannte Kolleginnen in Barcelona hatte. Und an der Uni in Barcelona war eigentlich der Chefkonditionstrainer von FC Barça. Und den hatte das Ganze so begeistert, dass er das gleich in seiner Mannschaft ausprobiert hat. Und zwar schon von der Jugend an. Und 8 von den Leuten dann 2008 in der Weltmeisterschaftself standen von Spanien. Nur ich hatte damals mit denen auch ausgemacht, jetzt kommt Sport, bitte nicht erzählen, das ist geheim. Nur ab 2009 mit Tuchel wurde es dann bekannt und inzwischen ist es in sehr vielen Vereinen in Deutschland unterwegs. Und da sind dann die häufigen Reaktionen, sie lehnen es offiziell ab, sie nennen es dann anders, die einen nennen es dann Brain Training oder andere Namen dafür, aber essentiell ist es das Gleiche.
Ich denke, was einfach sehr schwer ist und vielleicht ist das auch der Grund, wieso viele Leute da so ein bisschen unsicher sind. Es ist sehr schwer, alles zu messen, weil es ist ja multikausal oft auch. Also Sie haben jetzt sehr viele Beispiele genannt von Athleten, von Erfolgserlebnissen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es für Sie nicht einfach ist, da wirklich auch peer-reviewed Science zu produzieren, die dann auch von anderen Leuten einfach mal so nachgebaut werden können. Also das ist ja so ein bisschen das, was die Evidenz heute will. Die will halt, dass Mechanismen oder gewisse Resultate immer wieder repetiert werden können. Und haben Sie das schon mal geschafft, irgendwie so was sehr Handfestes zu produzieren in diesem Bereich?
Also es gibt einige peer-reviewed Articles von uns. Es kursiert gerade im Netz eine sogenannte Meta-Analyse über das differenzielle Lernen. Das ist von Belgien vor 3 Jahren ist das mal als Preprint publiziert worden. Es ist noch nicht in keiner peer-reviewed Zeitschrift durchgegangen. Aber so wie sie publiziert ist, hat sie ein paar massive Mängel drin. Unter anderem hat man dann unterschieden in Studien, die zielorientiert sind, in Studien, die verlaufsorientiert sind, die feinmotor sind etc. So, und wenn dann jemand zielorientiert die Studie ausgelegt hat, also man will die Trefferzahl erhöhen im Fußball und dann parallel dazu die Anlaufgeschwindigkeit, die, was weiß ich, Kopfwinkel etc. gemessen hat, dann wurden die Kopfwinkelgeschichten in einem anderen Bereich mitpubliziert als negativ, aber im Zielbereich war es positiv. So, die Analogie dazu ist, stellen Sie sich vor, Sie studieren ein Medikament, in Form einer Metastudie. Das heißt, Sie holen mehrere Studien zusammen und jetzt untersuchen Sie nicht nur die Hauptwirkung, sondern auch die Nebenwirkungen.
Mm.
Das hat noch nie jemand gemacht, sondern man will nur die Effekte und die Nebenwirkungen werden eigentlich in einer anderen Studie gemacht. So. Oder wenn es jetzt speziell auf Ihrem Bereich, stellen Sie vor, Sie untersuchen die Effekte Ihres Krafttrainings, egal jetzt welche Methode. Parallel kontrollieren Sie, wie Ihre Ausdauerleistungsfähigkeit auf Marathon verändert. So, jetzt wird Ihr Krafttraining wird nicht für Marathon gut werden, also wird Ihr Marathon schlecht, Krafttraining wird aber besser. So, wenn Sie jetzt beide Ergebnisse in die gleiche Studie reinnehmen, dann kommt in der Summe nichts raus. So, aber unabhängig jetzt von diesen Fehlern, die in der Studie noch sind, die Effekte, die in Bezug auf die Aneignung sich herausstellen, sind klein, obwohl es schon mehrere Studien sind. Und die Effekte auf das Lernen, was im Anschluss stattfindet, sind mittel bis groß. Das ist eine Summe aus allen Peer-Reviewed-Geschichten. Also auch Peer-Reviewed ist die Tendenz eher positiv, als dass es auf Null rausgeht.
Ja, wie gesagt, es ist noch gar nicht so einfach, das jetzt eben für mich so zu fassen. Aber was ich jetzt zum Beispiel daraus schließen könnte, Sie haben vorhin lustigerweise Ritalin angesprochen, das hat man mir auch gegeben damals. Es hat mir auf jeden Fall geholfen damals, ruhig zu sein und den Stoff zu lernen, das muss ich sagen. Also ich habe super Noten gehabt danach. Aber was ich mir gut erinnern kann, ist, ich habe immer einen limitierenden Glaubenssatz gehabt, dass ich sehr schlecht Sprachen lernen kann. Und bis ich dann nach Südamerika geflogen bin und dort innerhalb von 3 Wochen durch tägliche Konversation mit einem 1:1 mit einem Lehrer 2 Stunden komplett ins kalte Wasser geworfen, plus mit dem Taxifahrer, mit allen Leuten, in 3 Wochen konnte ich mich mit Spanisch unterhalten. Das hat bei mir bei Französisch in der Schule 4 Jahre gedauert und ich konnte immer noch kein Französisch, weil ich dort nur jeden Tag irgendwelche Wörter wiederholen musste. Differenzielles Lernen, das kann man ja dann auch auf diesen, kann man das auch so ein bisschen auf das abwälzen? Gibt's da auch?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber was da eine grundlegendere Geschichte ist, ist die sogenannte emotionale Bindung. Also ich kann es bestätigen, ich habe 3 Monate Jobben in den USA mehr Englisch gelernt als in 8 Jahren Schule.
Ja.
Das ist so, aber das ist für mich eigentlich schon die Überlegung, dass man den Unterricht anders gestalten könnte, müsste, nämlich in Form, dass man eine emotionale Bindung herstellt. Also ich weiß nicht, ob Ihr französisch Lehrer, Lehrerin mit Ihnen auf den Marktplatz ging und dann mal einkaufen ging auf Französisch. ob sie, was weiß ich, den Sportunterricht auf Französisch mal probiert haben, etc., etc. Also es geht im Prinzip darum, eine emotionale Bindung herzustellen. Und da geht es wirklich bei einer großen Klasse darum, das auch vielfältig zu machen, weil jeder eine andere Emotion assoziiert mit irgendeinem Inhalt.
Okay.
Was das andere anbetrifft, das Ritalin, das war auch meine Erfahrung, also ich habe es nicht gekriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sie mit einer entsprechend hohen Frequenz an Variation beschäftigt hätte, dann wäre das gar nicht aufgefallen.
Mhm. Macht Sinn,
dass sie das haben. Also ich hatte es bei einem, Anführungsstrich, bei einem Autisten, Schwachautisten mal mitgekriegt. Den hatten wir eingeladen zum Vortrag und da hatte ich das schon beobachtet und bin dann anschließend zu ihm und habe dann mit ihm genau in einer etwas höheren Frequenz gesprochen. Also das mache ich dann für mich auch immer, wenn ich irgendwo Videos angucke und dann die anderthalbfache Geschwindigkeit im Angucken variiere. Schaffe ich es dann noch oder wie weit kann ich das und langsamer und schneller? Und das habe ich dann bei ihm einfach gemacht und da bricht er irgendwann mal ab und sagt, mit ihm kann ich mich ganz normal unterhalten. Dann meine ich, ja, weil ich mich auf ihre Frequenz eingestellt habe. Und wie ich drauf kam, war, er hatte so eine Metapher und meinte, so sein Leben spielt sich ab wie in einer Zugfahrt, wenn er Bahnschwellen anguckt. Es geht so im Tak, 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 Tak. Und meine, ja, und genau so denkt er. Und wenn ich es schaffe, in die Frequenz reinzugehen, dann brauche ich das andere gar nicht. Und das wird ja eigentlich auch mit dem ADHS diskutiert. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, also ohne Hyperaktivität, ist egal, heißt nicht, dass die zu wenig Aufmerksamkeit aufbringen, sondern sie haben zu wenig Aufmerksamkeit. Sie bekommen also von der Umgebung zu wenig. Das heißt, sie stellen alles Mögliche an, damit die Leute sich um die Person kümmern, damit sie die Aufmerksamkeit dann bekommen. Mhm. Und wenn ich das mal verstanden habe und dem Schüler, dem Kind entsprechend Aufmerksamkeit gebe, jedes Mal, du machst die Aufgabe, du hast noch die Aufgabe oder kümmer du dich mal darum, probier du mal dem was beizubringen, glaube ich, dass sich das deutlich reduzieren lässt. Es gibt bestimmt extreme Fälle und es gibt bestimmt Fälle, die brauchen es am Anfang als Übergang, aber ich glaube nicht, dass man so viel braucht und vor allen Dingen ewig braucht. Es gab auch dazu eine Studie in Frankfurt, lief die ab. Und zwar hatte man da genau das Phänomen, dass Ritalin enorm zugenommen hatte. Das war auch schon in den 90ern. Und man stellte dann fest, dass überwiegend es Kindergärtnerinnen waren, die die Jungs mit Verdacht auf Ritalin zum Arzt schickten. So, was man dann feststellte in der Analyse war, dass die Kindergärtnerinnen sehr häufig alleinerziehende Mütter von Töchtern waren, die mit der Hypermotorik von Jungs nicht umgehen konnten.
Okay.
So, und dann hat man die Kinder mit Verdacht auf Ritalin, die Jungs, dahin geschickt und, oh Wunder, wurde Ritalin verschrieben. So, allein die Aufklärung der Kindergärtnerinnen in Frankfurt über diesen Sachverhalt führte dazu, dass innerhalb kurzer Zeit die Ritalinquote um fast 400% runterging.
Boah, eine Variable raus. So.
Also das ist das, was ich meine, immer so auch das, sagen wir mal, von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten.
Was ich finde, ist, dass Ritalin mir damals geholfen hat, die Sachen, die ich nicht gerne machen wollte, zu machen. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich so in den Akademikernkreisen mich rumhöre, dann wird Ritalin verwendet, um eine Tätigkeit zu machen, die man eigentlich natürlicherweise als Mensch gar nicht machen sollte. So 12 Stunden am Tisch sitzen und sich Stoff ins Hirn ballern. Also Sie können sich da wahrscheinlich ein Lied davon singen mit Ihren Titeln, weil das ja auch extreme Disziplin erfordert, extremes Commitment auch. Und da sind wahrscheinlich diese, ich sage jetzt mal einfach Designerdrogen, einfach ein Mittel, Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht machen würde sonst.
Ja, vielleicht war das ein Grund, warum ich nicht Medizin studiert habe. Weil da bekannt ist, dass man da besser Telefonbücher auswendig lernt, als was anderes macht. Aber nein, das war bei mir eigentlich weniger Fall. Also das war genau das, was mich eigentlich motiviert hatte, auch dann wahrscheinlich mehrere Studien zu machen, dass ich Physik studiert habe, Sport studiert habe, Pädagogik und dann auch noch Psychologie, Neurophysiologie mit dran, dass da immer ein Wechsel war und ich eigentlich aus dem Wechsel etwas Neues kreieren wollte. Die Wiederholungsgeschichten, die sind meist im Sinne von, man muss sich jetzt mit der Masse anlegen. Und dann kann man nur über diese Wiederholungs- und Mehranstrengungen das machen. Nur da war mir leider aus dem Spitzensport schon bekannt, das hatte ein Kugelstoßer mal in Deutschland formuliert, was ist menschlicher, wenn ich 10-12 Stunden am Tag trainiere oder indem ich 3 Stunden trainiere und ein bisschen Testosteron nehme? Also sprich, es war schon in den 80ern, war erkannt, dass eigentlich die Zeit, das Zeitlimit des Trainingsumfangs erreicht war.
Ja.
Also man kann dann entweder auf Drogen umsteigen, Oder, und das war mein Ansatz, das wurde mir auch damals angeboten in der Bobnationalmannschaft, so wenn ich jetzt weitergehen wollte, dann sollte ich mal Kontakt zu einem bestimmten Arzt aufnehmen. Dann war bekannt, okay, klar. Aber zu der Zeit hatten wir dann schon in China biomechanische Messungen von Kampfsportlern gemacht. Und da hatten wir im Prinzip auch schon gesehen, die produzieren mit ihren Fauststößen, Fußtritten, Tonnen an Kräften. Aber in den Klöstern, man sieht alles, aber kein Kraftraum. Also wie machen die das? So, was dann parallel bekannt war aus der Medizin, dass es gewisse geistig behinderte Personen gibt. Wenn die in Trotzphasen kommen, dann produzieren die Kräfte, da reichen 5 Männer nicht mehr aus, den zu halten.
Stimmt.
Das heißt, da muss irgendwas oben eine Schranke fallen, die das Ding freilässt. So, kann ich es jetzt irgendwie durch natürliche Mittel schaffen, die Schranke hier freizukriegen oben? Und darüber fing im Prinzip die Arbeit an. Wie kann ich das Gehirn beeinflussen durch verschiedene Formen von Bewegung, von Atemtechniken, von Meditation? Und da steckt auch ein Stück weit im differenziellen Lernen drin. Und das ist das, was wir jetzt gerade im Prinzip auch finden, dass durch diese viele Wechsel, die wir da drin haben, das Gehirn in einen meditationsähnlichen Zustand kommt und damit im Prinzip eine wesentlich höhere Leistung möglich ist.
Ja, ist lustig, dass Sie es jetzt sagen. Wir hatten eine Nachbarin, die hatte eine behinderte Tochter und die war so stark, manchmal, wenn die einen Wutanfall hatte, da, also das war krass. Wir reden jetzt hier von Kampfsport. Ich habe ein paar Mal Sachen über Qigong gelesen. Vielleicht können Sie da nochmal diese Erklärung machen, weil ich hätte jetzt gesagt, dass aus diesen Bruce Lee-Filmen da, dass genau das auch wieder eine Wiederholung ist, dass man einfach dieses Holz immer wieder schlägt, bis man so abgehärtet ist, dass man bam, einfach irgendwann in der Lage ist. Also Fokus ist das doch, oder nicht?
Ja, also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Also da gibt es sogar kulturelle Unterschiede. Also wenn sie in China an die Wurzeln runtergehen, also richtig original, dann wird dort nicht mit so viel Wiederholung gearbeitet. Die arbeiten eher mit Variation. Die Wiederholung, das ist etwas, was primär im Japanischen zu sehen ist. Und was man da wissen sollte ist, jetzt im japanischen Kampfsport Karate, ist, dass als die Preußen über die Franzosen gewonnen hatten, Napoleon, das war im Übrigen die Geburt der deutschen Hochsprache. Davor war das Sächsische die Hochsprache in Deutschland. So, auf jeden Fall hat der japanische Kaiser davon mitgekriegt und hat eine Delegation nach Deutschland geschickt, um zu gucken, was dort erfolgreich machte. Und was sie dann rückimportiert haben nach Japan, war die vielen Wiederholungen und der preußische Marschgleichschritt. So, das heißt, die ganzen Wiederholungen, die im japanischen Sport drin stecken, das ist eigentlich deutscher Export. Das hat nichts mit japanischer Philosophie zu tun. Die Chinesen, die variieren da viel mehr. Aber was sie richtig sagen in dem Bruce Lee-Film, da ging es primär darum, so quasi Schmerz abzutöten, indem sie auf ein Brett donnern, dass sie vorne am Knöchel einfach Hornhaut bilden. Und das haben die heute auch noch irgendwie geplatzte Wunden. Aber darum geht's nicht, sondern das haben wir auch schon durchgeführt. Gerade interessanterweise vor 3 Jahren, das ist auch schon peer-reviewed publiziert, dass wir Karatekämpfer, alle Schwarzgurtträger, 1000 Fußtritte, Maigiri Kicks, durchführen ließen und haben die alle biomechanisch analysiert. Man sieht keinen einzigen identischen Fußtritt. Was man aber sieht, ist, dass nach 1000 Wiederholungen, dass das System müde wird und massiv die Technik sich ändert. Mhm. So, nur, was man jetzt auch aus dem Sport Muskelphysiologie weiß, ist, nach 1000 Wiederholungen haben sie keine schnell zuckende Muskelfaser mehr. Sie bauen eigentlich Stück für Stück die schnellen Fasern ab. So, was jetzt die logische Konsequenz für uns ist, wenn ich weiß, dass ich durch Ermüdung nur die Technik ändere, dann kann ich doch von Anfang an viel mehr variieren und habe dann aber immer noch schnelle Kontraktionen dabei.
Mhm, ja.
Und dann geht es am Ende darum, schnell an den richtigen Punkt am Körper zu kommen und nicht nach 1000 Wiederholungen das Ding noch zu schaffen. Weil wenn der andere mich nach 2 Schlägen niederschlägt, dann kann ich 1000 Wiederholungen machen, das hilft mir dann nichts mehr.
Und das schaffen wir, indem wir rausfinden, wie wir auf das zugreifen können, auf diese Leistung. Also das ist ja ein Abrufen dann.
Richtig,
wir rufen die Leistung ab, die wir schon haben.
Ja, und das Abrufen geht am besten im Prinzip, indem der Kopf leer wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie haben vorhin so in einem Satz Kampfsport und Qigong erwähnt. Qigong ist kein Kampfsport. Qigong ist eigentlich nur Gesundheitsgeschichte. Nur interessanterweise, wenn man das in China beobachtet, fast alle von denen fangen an, als Kinder zu kämpfen, Wushu. Und die prügeln sich dann durch die Straßen. So, wenn es dann weiterkommt, dann geht's zum Tai Chi. Und die höchste Form ist dann die Veredelung über die Meditation im Qigong. Den Kopf endlich ganz frei zu kriegen, um den Muskel oder die Faust fliegen zu lassen. Nicht mehr zu führen, sondern es fliegt und knallt dann einfach. Und genau um die Zustände geht's, den Kopf oben leer zu kriegen. Und dann haben die Reaktionszeiten, die können sie sonst nicht messen.
Wow. Okay. Und wie kriegen wir jetzt diesen Kopf leer?
Das ist genau das, wo dann sich für mich Lernen verbindet. Also zum einen, Kleinstkinder haben diesen Zustand. Das ist genau das, was wir zurzeit messen, dass das Gehirn verschiedene Frequenzen produziert. So, wir unterhalten uns jetzt gerade so im Bereich von Beta-Frequenzen. Beta-Frequenzen liegen im Bereich von 14 bis 30 Hertz. So, wenn wir etwas entspannter sind, dann gehen wir in Alpha-Zustand von 8 bis 14 Hertz. Wenn wir tiefenentspannt sind, sind wir bei Theta 4 Hertz und im Tiefschlaf sind wir bei Delta-Frequenzen. Die sind so von 0,1 bis 4 Hertz. So, wenn wir jetzt in dem Alpha-Theta-Zustand sind, also entspannt und tiefenentspannt, dann ist der Kopf leer. So, und interessanterweise, die kleinen Kinder bis 5 Jahre, die kennen nur Alpha, Theta und Delta. Die kennen gar nicht Beta und Gamma. Gamma ist dann noch höher, Frequenz unter Stress.
Diese Fantasiewelt, die man noch erschaffen kann.
Das ist dann, nein, Stress ist eigentlich ganz
hoch. Also ich meine jetzt bei Kindern. Also
bei Kindern, ja, richtig.
Die können ja noch so am Tisch sitzen mit ihren Stofftieren und sich wirklich noch einbilden, dass das jetzt gerade ein richtiges Gespräch ist. Und so, das finde ich völlig krass.
Und das begegnet ihnen auch, wenn sie schlafen, wenn sie träumen.
Genau.
Und genau im Schlaf sind sie genau in diesen Frequenzen, Alpha und Theta. Nur dann gehen bei ihnen die Beta und Gamma weg. So, und jetzt schafft es die Meditation, Yoga hat es gezeigt und wir sehen das auch bei uns. Wenn Sie 3 bis 5 Minuten differenzielles Lernen machen, dann sind Sie in dem Zustand, das heißt, Sie kriegen Alpha und Theta, aber Sie haben noch Beta und Gamma dabei. Das heißt, Sie haben die Augen offen und sind trotzdem völlig offen, ist leer. Und das ist das, was wir von vielen Athleten oft gehört haben, wir konnten es damals nicht messen, aber dass die immer sagen, das fühlt sich komisch an jetzt. Sie wissen nicht, was passiert, aber es fühlt sich gut an. Und das ist genau das, der Moment, wo der Kopf leer ist. Also
ja.
Manche verkleinern es als eine Vorstufe von Ayahuasca-Geschichten.
Ich wollte es gerade sagen. Es ist wie ein Download. Es ist, als würdest du es nicht mehr selbst lernen, sondern als würdest du es von irgendwo runterziehen. So, also,
richtig.
Aber wie geht es? Was passiert da?
Also da gibt es interessante Modelle, was das Gehirn anbetrifft. Also prinzipiell, wir sprechen ja immer nur über Modelle, was wir haben. Also und eines der klassischen medizinischen Modelle ist, dass unser Gehirn der Speicher ist von dem, was wir aufnehmen. Jetzt gibt es da ein paar Widersprüche drin, dass unter anderem Teile vom Gehirn ausfallen können, ohne dass sich im Großen und Ganzen was verändert. So, jetzt gibt es ein paar namhafte Neurophysiologen, die dann mit anderen Modellen aufwarteten. Und die gehen von einem sogenannten holographischen Modell des Gehirns aus. Die sagen, dass eigentlich die Information im Gehirn nicht jetzt materiell groß gespalten ist, sondern in Form von Wellen. So, das Hologramm ist der Pate dafür. Das Charakteristikum eines Hologramms ist, dass in jeder kleinen Zelle des gesamten Bildes die gesamte Information vom gesamten Bild drin steckt. Und das hört sich schon sehr analog zu unserer Genetik an. Egal, ob Sie jetzt eine Zelle von Lunge, Leber, Haut oder wo nehmen, es ist Ihre Genetik drin. Und es ist ja immer nur ein Rätsel, zu wissen, woher weiß die Zelle jetzt, dass sie das Organ oder das Organ werden soll. Aber okay, die Information ist überall vorhanden, nur dann spezifiziert. So, jetzt geht der Herr Priprem, der dieses Modell entwickelt hat, ran und sagt, okay, wenn unser Gehirn ein Hologramm ist und wir das gesamte Wissen der Menschheit in einem Quader von 5 Kubikzentimeter abspeichern können, also 5 Kubikzentimeter, so 2 mal 2 mal 2, bisschen weniger als das. Wozu um alles in der Welt haben wir dann so ein Riesengehirn, wenn doch eigentlich 5 Kubikzentimeter reichen würden? So, und was er dann sagt, und das hat er dann auch mit mehreren Physikern, die im Nobelpreisbereich unterwegs waren, diskutiert, vielleicht ist ja unser Gehirn eigentlich nur ein Resonator,
ja,
der uns hilft, auf ein Feld zuzugreifen, was man gerade in Form von dunkler Materie, dunkles Feld, Nullpunktfeld diskutiert. So, und jetzt geht es eigentlich mehr darum, das Gehirn in einen Zustand zu bringen, man nennt es dann Resonanz, was uns ermöglicht, auf dieses Feld zuzugreifen. Und der Zugriff scheint eher im unteren Frequenzbereich zu liegen. Mhm. Das ist ein wunderschönes Modell für mich, muss sicher noch bestätigt werden, aber es lohnt sich in meinen Augen, das schon mal nachzudenken. Nur gleich vorneweg, und das kennt man einfach als Physiker, das hört sich jetzt sehr theoretisch an, nur die Physiker wissen eigentlich von Grund auf in ihrem Studium, dass in der Theorie nicht, wenn ich etwas nicht finde, heißt es nicht, dass es nicht existiert, sondern es heißt nur, dass ich mit meiner Methode es nicht finde.
Genau.
Und das ist für mich immer ein großes Problem. Das war auch vor kurzem in einer Fernsehshow, da hatte irgendjemand zwei homöopathische Substanzen zusammengeschüttet und meinte dann, und kein Verfahren der Welt kann jetzt diese Substanz wieder unterscheiden. Und hat es als einen Nachweis fälschlicherweise angeführt, dass Homöopathie nicht funktionieren kann. Das ist so klassisch, was man eigentlich im ersten Semester der Wissenschaftstheorie lernt. Wenn ich es nicht finde, heißt es nicht, dass es nicht existiert, sondern heißt nur, dass ich die Methode nicht dazu hatte. Das ist ein klassischer Fehlschluss in der Wissenschaftstheorie. Und der Begriff der Temperatur, der wurde 1850 von Boltzmann eingeführt, um die Wärme zu quantifizieren. Davor wusste man den Begriff gar nicht. Das ist für uns halt völlig normal. Das Gleiche ist im Prinzip mit dem Begriff der Energie und Kraft. Wir sind es alle gewohnt, weil wir in der Schule damit ausgebildet wurden. Aber vor 100 Jahren waren das völlig neue Begriffe. Und für mich würde es wirklich wie ein Teufel zugehen, wenn es nicht noch sehr viel unentdeckte Gebiete gibt, wo auch unsere Modelle bisher nicht ausreichen dafür. Mhm. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal da weiterzugehen.
Ich habe da eigentlich schon so eine Meinung, besonders im Bereich Homöopathie, finde ich es ja schon sehr krass, dass jetzt mittlerweile in England sogar die komplette Homöopathie-Industrie verklagt wurde, weil die ja neben normalen Medikamenten stehen, die Placebo getestet sind, Doppelblindstudien gemacht wurden. Und das ist meine persönliche Interpretation ist, du musst es glauben. Der Placebo-Effekt, der ist ja nachgewiesen. Und wenn du natürlich an etwas stark genug glaubst, dann kann das einen positiven Effekt auslösen. Meine Mutter zum Beispiel, die glaubt an gewisse pflanzliche Präparate, wo ich jetzt keine Studien dazu gefunden habe. Aber dadurch, dass sie dran glaubt, glaube ich, dass es ihr hilft. So wie ich zum Beispiel auch mir manchmal einrede, oder beziehungsweise seit 5 Jahren rede ich mir ein, ich kann nicht mehr krank werden. Und ich bin nicht mehr krank geworden. Seit 5 Jahren jetzt. Also im August. Aber trotzdem halte ich mich an Regeln wie Schlaf, an die komplette wissenschaftliche Theorie. Also Schlaf ist in meinen Augen das wichtigste Tool, um gesund zu bleiben. Deswegen, ich habe da schon sehr viel so Sachen, an die ich glaube. Aber bei Homöopathie ist es natürlich auch die Frage, muss man denn so viel Geld ausgeben? Also Sie sind ja dann eher ein Befürworter der Homöopathie, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht können Sie sich da nochmal ein bisschen dazu äußern, weil es ist für mich super schwer, das zu verstehen, wie eben etwas, was eigentlich gar nicht wirken kann, in der Theorie wirken soll.
Langsam. Also mir ist es prinzipiell egal, ob es funktioniert oder nicht. Für mich geht es in erster Linie mal wissenschaftstheoretisch ranzugehen. Und dass es nicht reagieren kann, setzt ja schon voraus, dass ich nur unsere bisherigen physikalischen Modelle dazu verwende. Wenn die aber schon limitiert sind, dann habe ich doch da auch schon ein Problem. Es sind jetzt einfach nur Beobachtungen. Ich kenne genügend Menschen, die das nehmen und es funktioniert. Es kann sein, dass das Placebo ist. Ich kenne aber auch Tiere, die darauf reagieren. Da fällt ein Placebo schon ein bisschen schwieriger nachzufragen.
Dann ist es schwer, ja.
Für mich geht es jetzt erstmal darum, wozu denn gleich den Krieg anfangen? Lasst uns doch mal bitte gemeinsam nachgucken, was es mit dem Glauben, mit dem Gehirnzustand auf sich hat.
Genau.
Den ich dadurch auslöse, weil es gibt ja genau das Gegenstück, das hatte ich gerade von unserem früheren Chef der Uniklinik, Mediziner, gehört, den Nocebo-Effekt. Also es wird ein pharmazeutisch akzeptiertes Betäubungsmittel nach Operation, wird Patienten gegeben. Der einen Gruppe wird erzählt, das kommt in 15 Minuten. Der anderen Gruppe wird erzählt, die Hälfte kriegt es, die Hälfte kriegt es nicht. Die Gruppe, die denen gesagt wird, nach 15 Minuten kommt es, obwohl es in der Streuung von einer Stunde kam, da kommt der Effekt genau nach 15 Minuten. Und die Gruppe, die gesagt bekommt, irgendwann kriegt es nur die Hälfte, da kommt gar keine Reaktion. Also auf gut Deutsch, die haben die Statistik nicht verstanden, und weil sie die Statistik nicht verstanden haben, deswegen reagiert das Mittel nicht. Hm. Das ist ein marktzugelassenes Betäubungsmittel. So, was man jetzt in China, Indien mitkriegt, ist, die Mediziner, bevor die Patienten behandeln, wird empfohlen, sollten die erstmal bitte 5 Minuten meditieren, um von der Krankheit des vorangehenden Patienten sich geistig zu befreien.
Ja, das glaube ich, das macht Sinn.
So, könnte nicht auch der ganze medizinische Erfolg aufgrund von der Einstellung des Arztes kommen?
Guter Punkt.
Also für mich wäre es einfach mal an der Stelle, da mal gemeinsam nachzugucken, was lässt sich da eigentlich gemeinsam daraus gewinnen? Und indem ich den anderen nur bekämpfe, und es sind meist nur markttechnische Machtspiele, die nicht der Sache nicht.
Ja, ja, klar.
Wenn ich in die klassische Medizin reingehe, was mir dort immer noch bekannt ist, mag sein, dass ich da auf dem Einstand bin, das effektivste Medikament, was kontrolliert wurde. Was schätzen Sie, welches das ist?
Antibiotika?
Nein, Aspirin. Und Aspirin wurde getestet mit einem Wirksamkeitsfaktor von 0,18. Sagt Ihnen erstmal nichts.
Klingt nach wenig.
Also 1 wäre 100%, das heißt 0,18. Nur bei jedem fünften reagiert Aspirin eigentlich nachweisbar. Und das ist das Effektivste. So, wenn ich die Vergleichszahlen angucke, dann würde ich sagen, da müssen erstmal ein paar wieder Hausaufgaben machen, bevor ich auf einen anderen schimpf. Also dann kommt für mich oft der Stil rein, indem ich auf einen anderen schimpf, guckt man bei mir nicht nach.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist schon das, was man ein bisschen merkt. Also wenn du Arzt bist, da wird ja schon was in dich rein indoktriniert. Doktor im wahrsten Sinne des
Wortes. Ja, indoktriniert, ja, richtig, ja.
Ich weiß nicht, ob es eine Ignoranz ist, die man da auch so ein bisschen mitkriegt. Also es gibt dann auch Ärzte, Zahnärzte, die dann irgendwie diesen anderen Weg einschlagen, die dann irgendwann sagen, hey, mich hat das alles so von innen gesehen und ich möchte mich jetzt trotzdem in eine andere Richtung bewegen. Aber sobald man das macht, wird man ja dann auch extrem schnell attackiert von diesen Leuten. Und ich bin auch ein kritischer Denker. Ich versuche halt immer, die Wissenschaft als das Einzige zu nehmen, wo wir, egal von welchem Land wir sind, egal welche Kultur wir haben, egal was, wir können halt da immer am meisten zusammenfinden. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, halt Sachen auch zu reproduzieren und diese Feststellung zu machen. Deswegen, was Sie ja sagen, ist, wir haben einfach die Tools noch nicht. Wir haben die Methoden noch nicht gefunden, gewisse Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, richtig. Also auch da wieder. Also das eine ist, ja, das hatte ich auch mal, den Glauben an die Wissenschaft. Ich habe ihn nicht aufgegeben, aber er hat sich massiv geändert. Der eine Aspekt war, ich dachte auch, wenn man solche Studien macht und das rauskriegt, das ist eindeutig. Nur genau damit gehen die sogenannten Mächtigen jetzt eigentlich hausieren. Also das ist aus der Handystudie sind es bekannt, aus pharmazeutischen Studien sind es bekannt. Wenn irgendwas rauskommt, was den Firmen nicht gefällt, dann kommen die Firmen mit massiven Studien, um sagen zu können, ja, man weiß es nicht so genau. Und das wissen Sie bei jedem Gutachter, bei jedem Gericht. Sie finden eigentlich Gutachter für jede Theorie. Also da ist Wissenschaft alles andere als eindeutig. Das heißt, auch Wissenschaft lebt davon, ich muss immer nur vorne dran gucken, welche Annahmen ich mache. Und aus den Annahmen entstehen die und die Bedingungen. Nur, jetzt kommt der andere Gedankengang. Die klassische Medizin ist es eigentlich immer gewohnt, Ursache-Wirkung in ein lineares Verhältnis zu setzen. Also wenn ich das reingebe, dann kommt exakt das raus. Das nennt man lineares Kausalitätsverständnis. So, jetzt weiß man aber schon relativ lange, dass das nicht genau 1:1 geht. Also man braucht es ungefähr. Also wenn wir ungefähr das, dann muss ungefähr das wieder rauskommen. Das nennt sich strenge Kausalität, weil ich viel mehr Bedingungen erfüllen muss, um das hinzukriegen. Das sind aber relativ alte Geschichten. Inzwischen weiß man, dass eigentlich viel häufiger in unserer Natur die sogenannte nichtlineare Kausalität passiert, nämlich in Abhängigkeit von einer kleinen Änderung in der Anfangsbedingung kann ich Riesenwirkung hinten dran haben. Läuft volkstümlich unter dem Begriff Schmetterlingsschlageffekt. Also ein Schmetterlingsschlag in Brasilien kann einen Sturm in Europa auslösen. Das ist eigentlich hinlänglich bekannt und eigentlich sollten wir das jetzt gerade auch alle miterleben mit unserer Klimageschichte oder auch mit der schnellen Verbreitung von gewissen Viren. Das ist alles andere als nichtlinear. Aber in der Medizin versucht man immer noch mit genau einem Medikament eine Geschichte im Prinzip zu behandeln. So, wir wissen aus komplexen Systemen, dass da mehrere Variablen ineinander interagieren. Sie haben es vorhin schon in Ihrem Beispiel gesagt, Stoffwechsel, Gedankeneinstellung, Muskelbereich, das sind immer komplexe Systeme. Und dafür haben wir noch nicht die Mathematik, noch nicht mal die Gleichung dafür, das annähernd zu kriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, wie wollen wir dann im Prinzip mal gucken, im Prinzip was homöopathischen Geschichten machen? Ich glaube, dass da einfach ein bisschen mehr Offenheit und Selbstkritik besser angebracht wäre, als jetzt einfach nur blind aus Machtgründen auf irgendwas einzuschlagen. Wenn Pharmaindustrie loszieht, dann geht es um Macht. Es geht um Geld. Das hatte ich auch mal von Pharmavertretern gehört. Ihr sei es nicht, jemanden zu heilen, sondern das Ziel ist, Geld zu verdienen.
In der chinesischen Medizin ist es ja umgekehrt. Da wird der Arzt bezahlt, wenn du gesund bist und wenn du krank bist. Ja.
In der klassischen Medizin wird der Arzt bezahlt, solange man gesund ist. Krankheit wird eingestellt. Und das ist auch das, was ich schon oft gefragt habe. Wenn eine Medizin abhängig davon ist, dass jemand krank ist, dann habe ich einen Interessenkonflikt. Juristisch würde man das als Befangenheit bezeichnen. Weil wenn ich den heile, dann verdiene ich ja nichts mehr.
Ja, ja.
Also ist schon ein gewisses Interesse daran, ihn auch krank zu halten.
Ich finde im Allgemeinen dieses duale Denken von krank oder gesund. Also ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit der Salutogenese Antonovsky beschäftigt haben, aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, so wow, es gibt nur dieses Spektrum. Es gab schon Tage in diesen 5 Jahren, an denen ich mir gesagt habe, okay, krass, ich werde krank. Ich spüre das Kratzen im Hals. Ich habe gemerkt, so mein Körper gibt mir so Signale. Und dann habe ich das Training gestrichen, habe jeden Termin gestrichen, habe angefangen, viel Wasser zu trinken und habe 10 Stunden gepennt. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich war wieder fit. Und ich so, wow. Und das hat bei jedem Jetlag funktioniert. Ich bin in den letzten 5 Jahren in über 40 Ländern unterwegs gewesen mit den heftigsten Jetlags, wo andere Leute so oft krank geworden sind. Und ich frage mich einfach, ob das jetzt nur meine Einstellung ist oder meine Supplementierung, dass ich die besten Supplements nehme. Wieso werden gewisse Leute nie krank oder selten krank und andere immer? So, was ist da Ihre Idee?
Also das ist ja genau das, was wir jetzt mit unserem Masterstudiengang versuchen, ein Stück weit anzustoßen. Der läuft seit 2 Jahren erst, aber es zeigt sich schon eine entsprechende Resonanz. Der Masterstudiengang heißt Movement and Wellbeing. Und da ging es ganz konkret darum, dass wir nicht von krank und gesund reden wollen, sondern unser provokanter Satz war damals, bist du gesund oder lebst du schon? Weil ich mich nicht im Prinzip ständig nur auf die duale Geschichte 0 und 1, gesund oder krank, da reduzieren will. Und wenn ich nur darüber nachdenke, wie ich nicht krank werde, dann habe ich schon ein Problem. Weil das sagt auch die Psyche, die Psychologie, indem ich ständig etwas verneine. Unser Unterbewusstes kennt keine Verneinung, also kommt im Prinzip genau das Positive raus. So, was Sie jetzt, unabhängig von Ihren Supplements, die haben Sie ja vorher nicht erwähnt, erstmal mir erzählt haben, ist klassisch das, was eigentlich seit Jahrtausenden empfohlen wird. Wenn so quasi der Ansatz eines Ungleichgewichts kommt, dass man wieder zur eigenen Mitte finden sollte. Und das macht man am besten durch Ruhe und durch den eigenen Schlaf. Das war im Übrigen auch mal der Begriff der Medizin. Die Medizin sollte helfen, zur eigenen Mitte zu finden. Das steckt auch in Meditation, zur eigenen Mitte zu kommen.
Medi.
Ja, richtig. Medi. Geil. Medi, zur eigenen Mitte finden.
Medikamente.
So, und ja, das sollte mal helfen dazu. Und wenn Sie schlafen, das ist auch bekannt, das ist die beste Medizin nach wie vor. Und das ist genau das, was Sie eigentlich beobachten bei vielen Krankheiten. Die Schlafstörungen treten mit als erstes ein. Und spätestens, wenn die eintreten, sollte man wach werden und etwas im Leben ändern. Und das war etwas, was ich in meinem Physikstudium interessanterweise als erstes gehört hatte. Da war der Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker zum Vortrag gekommen. Und ein Satz, den er gelassen hat, war, warum muss der Körper immer erst physisch erkranken, damit er psychisch gesundet?
Krass.
Und das ist genau das, was Sie ja nicht formulieren. Es gibt Leute, die psychisch sich kennen und das ist ihr großer Vorteil schon. Sie haben sich selbst sehr gut kennengelernt und sie wissen, wie sie darauf reagieren. Es geht primär darum, sich selbst kennenzulernen. Hm. Wie reagiert mein Körper auf die und die Symptome oder auf die Stressreaktion?
Ja.
Und alle diese Medizinrichtungen, egal ob Südamerika oder was, die helfen im Prinzip, sich selbst kennenzulernen und selbst zu reagieren. Ich muss zu meiner Mitte kommen und nicht ständig nach außen hören. Und das ist genau das Problem, was jetzt viel mit dieser Smartphone und Geschichte ist. Es wird zu viel nach außen abgelenkt.
Ja.
Sondern da geht es einfach nur darum, mal auf Ruhe zu kommen. Und das ist auch das, was man dann, Anführungsstriche, mit diesen Trips, Ayahuasca und was weiß ich, macht. Umwelt völlig abgestellt, man kommt zu sich selber und geht in Resonanz mit was auch immer.
Ja, man löst es auf dieser Ebene, auf dieser nicht von der Wissenschaft noch wirklich fassbaren Ebene, aber man löst was, man kommt zu sich.
Richtig.
Man leidet, die haben uns auch immer gesagt, what's coming is going.
Ja.
Jede Träne, auch wenn du dich übergeben musst, das ist mir zum Beispiel jetzt in 4 Tagen nicht passiert. Ich weiß nicht, ob es wegen der veganen Ernährung ist, aber ich habe einfach auch mich nicht übergeben müssen zum Glück. Aber ich habe Tränen in den Augen gehabt manchmal so und habe gegähnt. Und die sagen halt, dass das alles eine Form des Purgings ist. Also das sind alles Gefühle. Gefühle sind ja die Sprache des Körpers, die wir ja nicht wirklich deuten können. Genau wie Sie gesagt haben, wenn wir natürlich nicht in unserer Mitte sind und uns nicht mal selbst richtig fühlen, sondern immer uns ablenken mit Smartphone.
Ja, ja.
Da führt ja diese Inkongruenz, dass wir irgendwann komplett wahrscheinlich, ja.
Richtig.
Krank werden dann so. Also psychisch halt wirklich. Alles psychisch eigentlich am Ende des Tages.
Ja, wenn es zu sehr nach außen gerichtet ist, dann habe ich im Prinzip keine Energie mehr für mein eigenes Immunsystem. Und jede Krankheit ist eigentlich immer nur ein Immunsystem. Und das hört man auch jetzt mit der neuen Krise immer mehr. Es geht um ein starkes Immunsystem. Und es geht nicht nur darum, die Symptome wegzudrücken, sondern es geht darum, im Grunde etwas zu heilen, nicht nur zu behandeln.
Würden Sie sagen, Sie sind schon so mit sich im Reinen, dass Sie gar kein Interesse haben an so einer Ayahuasca-Experience? Oder hatten Sie schon mal eine Psychedelic Experience mit LSD zum Beispiel, wie Albert Hofmann, der auch ein Schweizer war?
Nein, ich habe es noch nie gemacht. Ich verspüre jetzt gerade noch nicht das große Bedürfnis danach, weil ich meine auch, dass man durch meditative Zustände da reinkommen kann. Und ich bin wohl noch nicht so weit, nee, ich bin noch nicht so im Reinen, aber meine meditativen Zustände gehen schon sehr tief, sind auch schon mit Visionen verbunden und ich denke, da gibt's verschiedene Wege, dahin zu kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich werde der Sache offen eingestellt. Also ich mache öfter so Risiken. Also ich habe auch erst mit 50 meinen ersten Fallschirmsprung gemacht,
nice,
um den Zustand einfach mal zu erleben. Ja, ich bin da immer noch unterwegs. Wenn man aufhört zu riskieren, dann wird man alt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wie alt sind Sie eigentlich, wenn ich fragen darf?
Das können Sie im Netz nachgucken.
Okay, alles klar. Nein, also ich kann Ihnen wirklich empfehlen, sich mal, also was ich wirklich am ehesten noch testen würde, weil Ayahuasca ist schon nochmal so eine Hausnummer, da bin ich schon der Meinung, dass man da an einem Ort sein muss, wo da auch alles medizinisch geprüft wird, dass man sich auch sicher.
Ja.
Also das habe ich auf jeden Fall an einem guten Ort gemacht. Aber mit den Psilocybin Mushrooms. Also da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Trials, auch im Bereich Depression, was da alles jetzt gerade wieder rauskommt. Das wurde ja alles in den 60ern aus politischen Gründen, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus politischen Gründen verboten. Deswegen, da bin ich sehr am Zahn der Zeit. Also da will ich wissen, was da noch alles rauskommt. Weil ich habe das Gefühl, das ist, wie Sie eben gesagt haben, das ist die Medizin der Schamanen.
Ja, also da haben sie schon viel weiter geguckt als viele andere. Und es ist auch, wenn man so ein bisschen über die gesamtgesellschaftliche Situation nachguckt, dann sieht man, okay, in den 60ern wurde es auch aus Machtgründen verboten. Man wollte im Prinzip verhindern, dass man zu wenige Soldaten für Vietnam hat. Nixon hatte die Sorge, dass da zu viele quasi Flower Power kommen und nicht genügend Soldaten nach denen kommen. So, jetzt, was aber im Augenblick auch wieder kommt, das hatte ich jetzt gerade von unserem Philosophen Metzinger wieder gehört, dass eine massive Zunahme an diesen Designerdrogen zu beobachten ist. Und es scheint wirklich ein Bedürfnis zu sein, etwas zu entdecken, was bisher verdrängt wurde. Hm. Und für mich gilt es einfach immer auch, Gesamtgesellschaft, die mal Aspekte anders zu betrachten. Also was irgendwie ist für mich die Analogie zu Tibet. Also die Tibeter wurden ja von Chinesen vertrieben und finde ich ein Desaster. Ja, okay, ist eine Schweinerei, was da passiert ist. Nur, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen anders betrachtet, gesamtgesellschaftlich, was eigentlich mit das Beste, was passieren konnte, weil durch die Vertreibung der Buddhismus weltweit bekannt wurde. Das wurde nirgends nie so sehr verbreitet, wie im Prinzip durch die Tibeter. Was Ähnliches läuft für mich gerade im Prinzip mit der Kontrolle durch Smartphone etc. ab. Jeder gibt seine Daten im Augenblick an Google, an Apple, an NSA, an CIA, was weiß ich. Aus einem etwas anderen Blickwinkel ist es für mich ein Hinweis dafür, das, was dort an Informationen verbreitet wird, ist eigentlich unwichtig. Das ist Unsinn. Konzentriert euch endlich auf die Information, die darüber liegt. Und dann kommen wir wieder genau auf die Ebene, die in Verbindung mit Ihrem Thema das kettenlose Leben des Selbst auf der Ebene im Prinzip abläuft. Ich muss andere Gehirnzustände kriegen, weil ich nur dann im Prinzip eine andere Form der Kommunikation vollziehen kann. Mhm. Aber es geht auch wieder darum, das Smartphone oder die viele Handygeschichte, die wird jetzt gerade eben massiv noch kurzfristig unterstützt, aber durch das, dass massiv unterstützt wird, werden viele die Sache schon wieder satt. Und sehen sich jetzt nach der anderen Geschichte.
Es gibt ja diese zwei Welten. Es gibt diesen Hedonismus, der darauf ausgelegt ist, möglichst viel Spaß und Freude im Leben zu empfinden und möglichst wenig Negatives, möglichst wenig Probleme zu haben. Und dann gibt es auch noch den Eudaimonismus, der eigentlich sich die Frage stellt, hey, wie kann ich ein guter Mensch werden? Wie kann ich ein wertvolles Leben führen, was auch für andere da ist? Und wenn du halt nur hedonistisch lebst, dann hast du zwar ein krasses Leben, ein geiles Leben, aber es kann dann irgendwann auch sehr leer werden. Und ich glaube, viele Leute spüren diese Leere mittlerweile in sich, dass dieses immer wieder mehr Likes und Smartphone und immer besser, es ist halt zwar geil im Moment, aber wenn du dann Retroperspektiv, also das Remembering Self, wenn du dann mal zurückdenkst, das ist ja das Interessante, nur weil du den ganzen Tag coolen Content erlebst, heißt es nicht, dass wenn du dann irgendwann mal auf deine letzten 10 Jahre zurückguckst, auch direkt sagen kannst, doch, ich hatte ein geiles Leben. Weil viele Leute merken dann nach 10 Jahren erst so, hey, retroperspektiv, habe ich mich eigentlich nie wirklich erfüllt gefühlt. Und deswegen sind diese zwei Welten ja, glaube ich, auch das, was die Leute jetzt mittlerweile vom Smartphone, wie sie es gerade so beschrieben haben, wieder in diese Tiefe bringt. So, hey, was wäre, wenn ich mal auf eine Reise gehe nach Tibet, Meditation irgendwo in Indien oder eben eine psychedelic experience irgendwo im Dschungel von Costa Rica. Ich glaube, das sind schon so die, dass die Leute jetzt langsam, nicht alle, aber so in der Spirale, ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Graves-Model beschäftigt haben, in der Spirale tendieren die Leute schon immer wieder mehr langsam in diese Richtung zu gehen. Hey, was gibt's da sonst noch, außer da dieser Circle?
Ja, das Modell speziell kenne ich nicht, aber ja, ich kann es nachvollziehen. Das erinnert mich an das tibetische Buch vom Sterben, wo für mich ein markanter Satz drin war. Stell dir vor, bei jeder Entscheidung, die du triffst, dass du auf dem Sterbebett drüber nachdenkst, ob du auf die Entscheidung stolz wärst.
Geil. Das ist eine geile Frage. Wow.
Und danach entscheide.
Die ist gut.
Und das ist, glaube ich, schon nachdenkenswert, was die alten Philosophen darüber im Prinzip gedacht haben.
Ja, das ist eine harte Frage. Ja. Man überlegt sich viel, was würde ich alles bereuen irgendwann, wenn ich es nicht mache. Aber eine Entscheidung auch einfach nochmal kurz abzuwägen, so wäre ich stolz drauf, so daran nochmal zu denken, das ist schon...
Ja, also das ist einfach, ja, also da ist viel Gedankengut drin, jetzt ohne dass ich sagen würde, ich bin Buddhist, aber da ist viel Gedankengut drin, was für uns in der christlichen Erziehung etwas ungewohnt ist, aber für mich sehr nachdenkenswert, dass wir sehr positiv orientiert sind und der Buddhismus erstmal davon ausgeht, Leben ist Leiden. So, dann kommt aber direkt der nächste Schritt. Das Gute daran ist, das Leiden kann man verhindern. Und wie kann man es verhindern? Indem man im Prinzip loslässt.
Genau.
Und das nicht nur materiell, sondern gedanklich auch loslassen. Und
für das braucht man Vertrauen.
Ja, richtig. Das wären dann die Konsequenzen. Aber prinzipiell wird gesagt im Prinzip, solange ich mich nicht mit dem Tod auseinandergesetzt habe, weiß ich nicht, was Leben ist. Und das ist für mich aber auch die Chance im Augenblick durch die Krise, da im Prinzip mal was anderes zu entwickeln. Also ich muss nicht überall hinreisen, um glücklich zu sein, sondern ich kann es mal im Prinzip vorstellen hier. Und wenn ich es mir vorstelle, dann habe ich schon fast irgendwie einen Zustand. Und habe dann dabei noch die Umwelt weniger geschädigt.
Ja, auf jeden Fall.
So, und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe, weil ich jetzt relativ viel in Afrika und in den China unterwegs bin, die Kosten, die ich da einspare noch, die ich dann direkt in Entwicklungshilfe in die Länder gebe, das heißt, das soziale Gefälle massiv runterhole und Anführungsstriche die europäischen Schulden des Sklaventums da quasi endlich mal los wird, glaube ich, dann habe ich was ganz anderes geleistet.
Schöne Gedanken auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch die letzten paar Monate noch mehr gemerkt, aber vor allem auch vorher. Früher bin ich gereist, weil ich wirklich alles sehen wollte und habe dann sogar am Ort, am ersten Tag diese Ungeduld gehabt. Und mittlerweile reise ich wirklich nur, um mich selbst besser kennenzulernen mal wieder. Um einfach auch wieder eine Challenge zu haben, mich an einem neuen Ort auch eben wieder wohlzufühlen, zu gucken. Und eben ich auch in meiner Wohnung in Buenos Aires vor einem Monat, da war ich einen Monat lang in Quarantäne, komplett Isolation. Es war kein Problem für mich. Es war kein geniales Erlebnis, so jeden Tag UPIA. Aber es war überraschend einfach, weil ich eben irgendwie das Gefühl hatte, hey, es ist alles gut, ich habe alles. Da draußen gibt's nichts mehr, was mich komplett macht. Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, richtig. Also ich glaube, die Erfahrung, die machen viele, dass sie einfach am Anfang hoffen oder glauben, das Glück irgendwo zu finden. Und irgendwann kommt man halt drauf, ja, es wiederholt sich dann doch ein gutes Maß und ich werde es nie finden, sondern ich muss es selbst konstruieren. Es liegt in mir. Und das ist genau das, was man in den alten Büchern sieht. Warum? Sofern, wo doch alles so nahe liegt.
Ja, man kann nicht glücklich werden, man kann nur glücklich sein.
Richtig, ja.
Das ist es eigentlich.
Der Zustand ist nur in uns und das kriegt dann richtig religiöse Dimensionen. Also gibt es nicht wenige, die sagen, Gott ist nur in uns. Also es liegt an meinem Gehirnzustand, ob ich das Göttliche erreiche oder nicht. Ich werde es nicht irgendwo außerhalb finden.
Ich glaube, dass zu 100%, dass Gott in uns allen ist. Wenn man Gott als Gott bezeichnen will, was es auch immer ist, dann glaube ich, dass wir es alle in uns tragen, weil wir alle eins sind. auf jeden Fall. Und ich finde auch schön, was Sie nochmal gesagt haben, weil das bestätigt ja auch nochmal, dass Sie schon sehr weit sind in Ihrem Prozess, weil wenn man mal die Evidenz wieder betrachtet, jetzt in der Psychologie, dann hat man ja auch herausgefunden, dass Leute, die sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen, die nur über sich selbst nachdenken, um einiges unglücklicher sind, als Leute, die auch über die Welt und ihre Mitmenschen nachdenken. Und dass, auch wenn es intuitiv sich komisch anfühlt, etwas für jemand anderen zu machen, man auch hier herausgefunden hat in Experimenten, dass Leute, die 100 € in die Hand gedrückt kriegen auf der Straße, um was zu kaufen für sich, sich in einer Woche nicht so erfüllt fühlen wie die, die mit 100 € den Auftrag gekriegt haben, etwas für eine andere Person zu kaufen. Also das heißt, dieses Egoistische kann uns wegleiten von der eigentlichen Wahrheit. Und wenn wir, wie Sie gesagt haben, unsere Zeit investieren, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, anderen Leuten zu helfen, dann tun wir eigentlich das, was wir ja schlussendlich auch können, sobald wir gelernt haben. Sobald wir gelernt haben, was wir sind, können wir diesen Prozess nach vorne treiben. Also das ist ja dieses Gefühl, was Sie wahrscheinlich auch haben.
Das ist für mich immer genau der Unterschied gewesen zwischen Individualität und Egoismus. Individualität toleriert anderes und Egoismus lebt auf Kosten von anderen. Es geht ja bei uns immer so ein bisschen darum, das Ego loszulassen. So, und was die Chinesen dann sagen ist, man kann etwas erst loslassen, wenn man es besitzt. Also gibt den Europäern das Ego, damit sie es endlich loslassen können. Sollte man drüber nachdenken.
Habe ich es so erlebt mit Geld. Konnte ich erst loslassen, als ich genug hatte. So. Das habe ich mit Frauen gehabt, das Thema. Also es wäre falsch von mir, jetzt einem 18-Jährigen zu sagen, glaub mir, die ganzen Frauen, jag denen nicht hinterher. Weil er muss es zuerst mal selbst gelernt haben. Gewisse Sachen müssen wir selbst zuerst mal. Oder das ist ja auch einer Ihrer schönen Aussagen, so, man muss Fehler machen.
Das stimmt schon, nur ich glaube nicht, dass jeder ins Tal runterstürzen muss, um festzustellen, dass es tödlich ist. Also das ist für mich dann immer die Herausforderung, das System so instabil zu machen, dass man schneller auf die Lösung kommt. Jetzt ganz krass und spontan wäre für mich, okay, wenn ein 18-Jähriger kommt, dann gib ihm halt 5 Frauen dazu, dann wird er schon merken, dass es zu viel wird.
Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe 2.
Haben Sie einen
Sohn? Ja, einen Sohn und eine Tochter.
Ein Sohn hat auf jeden Fall gute Karten.
Nein, also auch das, viel mit sich zu beschäftigen, fand ich eine interessante Geschichte. Das hatte ich in Indien mal beobachtet, dass da ein ganz großer Guru mit riesen Ashram irgendwas die Leute dann irgendwann aus dem Kloster rausgeschmissen hat und gemeint hat, du meditierst jetzt schon ein Jahr und da kommt nichts mehr raus, geh endlich raus und hilf den anderen Leuten. Da hast du viel mehr Gottesdienst getan als irgendwas anderes. Da ist schon was dran.
Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in so eine philosophische Richtung gehen jetzt trotzdem noch, aber es ist geil. Darf ich Sie fragen, woher holen Sie sich so Wissen? Also wie eignen Sie sich Wissen an? Wie lernen Sie aktuell? Also Literatur, lesen Sie, kommunizieren Sie mehr? Holen Sie sich in gewissen Bereichen vielleicht sogar Mentoren oder Leute, die Ihnen ein Thema 1:1 vermitteln? Es würde mich extrem interessieren, was so Ihre Lernstrategie ist.
Ich glaube, dass es da verschiedene Strategien gab im Laufe der Zeit. Am Anfang hatte ich auch viel Menschen gesucht, dann schon relativ schnell festgestellt, dass die relativ eng sind aus meiner Sicht und dann halt verschiedene Literatur und dann in der Literatur nachgeguckt, wer darüber geschrieben hat und die Leute dann irgendwie kontaktiert. Also inzwischen ist es wahrscheinlich mehr überlesen und dann findet man schon Leute, die in dem Bereich auch ähnlich breit und quer denken, die dann immer wieder Anregungen liefern. Und dann suche ich mir aber auch regelrecht mal eine Konfrontation, die völlig daneben ist, um dann wieder zu gucken, ich muss was Neues suchen, um da eventuell die Fluktuation größer zu machen. Also das ist für mich aber auch jetzt als Hochschullehrer die Aufgabe. Ich habe viele Studierende und ich weiß, dass es nie für einen die Lösung gibt. Das heißt, ich muss denen ein möglichst breites Spektrum anbieten, damit jeder eine Chance hat, im Prinzip sich was daraus zu nehmen. Mhm. Und von daher habe ich im Prinzip so quasi meinen Lebensstil, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja.
Genial, das finde ich richtig schön. Sie werden bezahlt für das, was Sie lieben, jeden Tag zu machen. So. Sie würden es auch machen, wenn Sie nicht bezahlt werden würden dafür wahrscheinlich.
Habe ich lang gemacht. Ich war lang arbeitslos und es hat mich nie gestört.
Ja, Sie machen auf mich auf jeden Fall einen sehr einen meditierten Eindruck.
Hoffentlich kein Mediziner-Eindruck.
Haben Sie noch so eine Vision, die Sie noch verwirklichen wollen? Ob das jetzt private, familiärer Natur ist oder vielleicht noch etwas Akademisches oder geht es da noch irgendwie für Sie weiter? Also gibt es da noch mal eine Benchmark?
Also als erstes, das gehört mit zur Meditation. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Das andere ist, ja klar, ich habe hier einen Job, ich habe hier ein Leben, ich habe einen Stapel von Forschungsgeschichten, Forschungsfragen, Forschungsideen. Ich gucke so viel ich machen kann und soweit ich komme, ja. Also es gilt für mich schon noch einige Sachen zu verbinden. Sie haben es vorher angesprochen, dann einige Publikationen rauskommen jetzt. Ich habe jetzt gerade eben meinen Institutsleiterjob aufgehört und konzentriere mich wieder mehr auf Forschung und Projekte. Ich will die Kooperationsgeschichten mit Indien, China machen. Ich will jetzt auch ein Lehrprogramm Afrika aufbauen. Ich glaube einfach, es ist günstiger, wenn wir dort runtergehen und die selbstständig anleiten, als dass die jetzt zu uns kommen und dann etwas lernen, was sie da auch nie anwenden können. Es gilt für mich noch, andere Zweige zu verbinden. Was mich schon immer noch interessiert, ist die Wirkung von elektromagnetischen Feldern, Erdmagnetfeldern auf unser Gehirn, Interaktion. Also da gibt es für mich noch unendlich viele Gebiete, die mich da interessieren. Und das wird sich herausstellen, was auf mich zukommt.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Einfach mal so ein bisschen gucken, was bei Ihnen so geht und eben, was da noch so rauskommt. Und die Leute, die jetzt hier zugehört haben, gibt es irgendeine Seite oder irgendeinen Webauftritt, wo Sie sagen, da können Sie mehr von mir finden?
Ja, ich werde von Steuergeldern bezahlt und dann ist es meine Aufgabe, alles Wissen auch wieder zurückzugeben an die Gesellschaft. Und deswegen sind alle Arbeiten, die wir gemacht haben, sind bei uns downloadbar auf der Homepage.
Ah, wow.
Also das kriegen Sie alles dort im Prinzip her. Und wenn noch ganz dringende Fragen sind, kann man mich auch per E-Mail anschreiben oder ansprechen. Was ich meinen Studierenden eigentlich immer versuche beizubringen, versucht bitte Menschen zu achten und nicht die Titel. Weil ich vor kurzem gerade wieder erlebt habe, sind Sie Herr Professor so und so und darf ich Sie ansprechen? Und meine ich, ja klar dürfen Sie mich ansprechen. Warum nicht? Nur wegen dem Titel? Sorry, dann stimmt irgendwas nicht. Es sind Menschen.
Es sind Menschen, ja.
Es geht für mich ähnlich wie mit Militär. Es wird kein anderer Mensch, wenn er jetzt irgendeinen Stern auf der Schulter hat oder...
Also ich sage Ihnen, wie es ist. Also ich habe mich jetzt bei diesem Gespräch schon 2-3 Mal dabei ertappt, zu sagen, hey, ich muss diesen Podcast mir dann selbst nochmal anhören. Also ich verstehe Leute, die Hemmungen haben, Leute anzusprechen, die so gebildet sind, weil sie sich dann selbst vielleicht auch in ihrer eigenen, ich sag's mal so ein bisschen so Dummheit wieder sehen. Also das ist vielleicht die Hemmung, die dabei entsteht.
Ja, aber liegt das nicht an unserer Erziehung, wenn ich kleine Kinder beobachte?
Stimmt.
Wenn ich irgendwo auf dem Spielplatz bin, die sprechen mich an ohne Probleme und auch mit du, egal was, okay, wenn sie auch das andere nicht kennen. Aber wird dann nicht im Prinzip ein Großteil unserer Erziehung darauf verwendet, im Prinzip Autoritäten zu respektieren? Nein. Und das ist für mich auch ein Stück weit eine Fehlinterpretation von einem der 10 Gebote, wo dann irgendwas drinsteht, achte die Eltern. Nein, im Original hieß es, achte auf die Alten, weil die sind gebrechlich und brauchen Hilfe. Es gibt für mich keinen Grund, nicht jeden Menschen zu achten. Und wenn ich das von Anfang an auch mit meinen Lehrern mache und die Lehrer nicht so arrogant herablassen, sich mit mir unterhalten, dann sehe ich da kein Problem drin. Also ich mache oft hier auch ein Kids-Camp, wo dann, was weiß ich, 6, 8 und mit denen kann ich mich ganz normal auch unterhalten.
Aber die haben dann halt auch selbst nicht dieses Gefühl so, hey, wenn ich jetzt den Herr Schöllhorn was frage, was ich nicht verstehe, dass ich mich dann dumm fühle. Oder Kinder sind halt sehr naiv, sehr offen, die hinterfragen dann auch das gar nicht, sondern die wollen halt einfach dann kommunizieren. Das ist halt noch eine andere Form.
Ja, richtig. Und da ist genau das zentrale Problem, dass derjenige, der mich dann genauso fragt mit der Hochachtung, da es in Erinnerung hat, irgendwie, ich bin dumm und ich kann nur selber dumm sein, wenn der andere glaubt, er ist gescheiter. Und das ist genau das, was man in der Schule beigebracht kriegt. Und das ist etwas, was für mich schon lange abgeschafft gehört.
Ja.
Erfolgreiches Lernen findet anders statt. Also es gibt auch in Skandinavien genügend Schulen, die haben bis zum 10. Lebensjahr, haben die keine Note gesehen. Da trifft sich die Klasse am Montag und stimmt ab darüber, was sie lernen wollen und mit wem sie lernen wollen. Und das funktioniert sehr gut. Ich glaube, da könnten wir mal langsam anfangen nachzudenken, ob es nicht mal Alternativen gibt. Aber das passiert ja im Augenblick auch gerade. Ich höre zunehmend Studierende und Schüler, die sagen, geile Situation, ich kann endlich lernen und machen, was ich will.
Und da sind wir bei einem Real-Life-Example von Ihrer Theorie. Wenn das System erstmal ein bisschen herausgefordert wird, dann passt man sich wieder an und hat plötzlich ein optimiertes System. Hä?
Ja, und deswegen sage ich auch, ich sehe im Augenblick mehr Herausforderungen und Chancen. Ich sehe weniger Probleme. Außerdem, naja, was soll's, wir können das sowieso nicht ändern. Nutzt die Chance. Es gibt noch und noch Möglichkeiten.
Ja, Sie erinnern mich ein bisschen an Nicolas Nassim Taleb. Kennen Sie seine Arbeit?
Ja, klar. Schwarze Schwan, ja.
Ja, genau. So ein
bisschen. Ja, und er hat auch Physik studiert. Also vielleicht liegt es ja doch am Physikstudium, dass man da anders denken lernt. Nein, es könnte aber auch sein, dass es andere Charaktere sind, die sowas schon studieren. Aber das ist unter anderem einer dieser Autoren. Also ich gucke jetzt einmal kurz rein, sage, okay, klar, auch verstanden, genau das Gleiche, weiter. Nächstes.
Einfach so ein bisschen so Confirmation, nochmal so Bestätigung, dass, ja, gut, es gibt andere, die sehen das auch so.
Ja, richtig, ja. Und die nehmen zu im Augenblick. Mhm.
Ja, das ist ja das Ding. Man nennt das im Englischen, ich kenne nur den englischen Begriff, das heißt Cultural Parasitism.
Ja, ja.
Das heißt, dass sich nicht die Meinung durchsetzt, die eben richtig ist oder die Informationen, die richtigen Informationen, sondern die, die sich von der Mehrheit einfach verbreiten und verstehen lassen. Und das ist halt ein großes Problem.
Ja, ja, richtig, richtig. Da sprengt sie einen wichtigen Aspekt eigentlich in der Erziehung an, der nicht nur die Lehre betrifft. Und zwar ein Grundproblem der Erziehung ist, dass den Kindern nicht von Anfang an geholfen wird, selbstständig zu werden, sondern oft Abhängigkeiten ausgebildet werden. Also ich liebe dich nur, wenn du brav bist. Da fängt schon das Grundproblem an. Was hat das Bravsein mit Liebe zu tun, mit absoluter Liebe? Und sich dessen mal bewusst zu machen. Und da kommen wir dann an ganz grundlegend kulturelle, religiöse Probleme. Mhm. So, es geht um Gehorsamserziehung. Nein, wenn Erziehung nicht zur Selbstständigkeit führt, dann ist es keine.
Ja. Sehr schön gesagt. Wow, das ist auch nochmal so was, was ich jetzt auch in den letzten Monaten, Jahren bei meinen eigenen Coachings wieder gesehen habe. Das ist so diese, wie wir uns Liebe holen, welche Emotionen wir spüren dürfen oder nie gelernt haben, sie richtig rauszulassen, weil sie die Liebe unserer Eltern gefährdet hat. Das ist schon nochmal so, wow, also da geht's in die Tiefe.
Ja, das können Sie ganz von vorne anfangen. Also wenn ich dann höre an Weihnachten, der Enkel, ja, warst du denn auch so brav, dass du so viele Geschenke bekommen hast? Boah, da dreht sich mir inzwischen der Magen rum. Mhm. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Abhängigkeit? Aber ein Problem eigentlich von beiden, weil die eine Person kann es ja auch nicht anders. Sie ist ja so gewohnt. Nur wir sollten es langsam mal reflektieren und drüber nachdenken, wie man es anders gestaltet.
Ja, wir machen dann einen guten Job, glaube ich.
Wird sich herausstellen.
Also ich denke, dieser Podcast wird einige Leute zum Nachdenken bringen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal anhören. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für Ihre Zeit, die sehr wertvoll ist und für das sehr spannende und impulsreiche Gespräch. Ich bin ein bisschen müde geworden jetzt, was ich normalerweise nach dem Podcast nicht habe, aber ich glaube, das ist eben auch eine Disruption, die Sie jetzt bei mir ausgelöst haben.
Das passiert, wenn viel Neues kommt.
Ja.
Und das ist genau das eigentlich, was kleine Kinder machen. Wenn viel Neues, dann schlafen sie. Mhm. Und das gehört im Übrigen auch mit in die Schule. Nach jeder Stunde sollte man 10 Minuten schlafen können. Auch das lohnt sich, in China nachzugucken. China ist das einzige Land weltweit, was den Mittagsschlaf gesetzlich verankert hat.
Boah, krass. Das wusste ich nicht.
Sollte man mal drüber nachdenken.
Eins meiner größten so Lebensträume ist es, eine eigene Schule zu bauen für meine Kinder.
Schön.
Da hole ich Sie dann auch dazu in den Expertenkader.
Komme ich gerne. Aber machen Sie sich auf was gefasst.
Ja, müssen Sie aber nach Thailand fliegen.
Kein Problem. Okay.
Besten Dank fürs Gespräch.
Gut, ja, danke auch.
Alright, da sind wir wieder. So, raucht dein Hirn genauso wie meins? Weil nach dieser Folge muss ich wirklich sagen, hey, diese Folge musst du dir selbst nochmal anhören, wenn du wirklich alles verstehen willst. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht dort gewesen, wo wir hingekommen wären. Aber zeitlich hat es einfach nicht gereicht, noch weiterzumachen. Deswegen, wenn du eine zweite Folge wünschst, lass es mich wissen, schreib uns eine Mail, teile diese Folge auf iTunes, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, spread some love und verteile den Chain is Life. Und an dieser Stelle noch ein kleines Shoutout. Wir haben mittlerweile 2 Spotify-Playlisten für dich ready. Einmal die Chain is Techno-Playlist, die du dir am Morgen und am Abend geben kannst, um dich hochzuhypen, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und weil wir es jetzt gerade von verschiedenen Bewusstseinszuständen gehabt haben, die Chainless Heart Music Playlist, mit der du dich nicht nur emotional öffnen kannst, sondern wirklich auch in der Lage sein wirst, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Ich selbst habe diese Playlist zusammengestellt mit Musikstücken, die mich nicht nur emotional berühren, sondern mir auch helfen, in verschiedene Levels meines Bewusstseins hineinzutappen. Und das muss was heißen. Deswegen check it out auf Spotify und auch hier gerne teil mit deinen Freunden, denn damit verteilen wir geile Vibes für alle und das ist das Ziel von The Chain is Life. Diesen Ort, den wir Erde nennen, jeden Tag ein kleines Stückchen
geiler zu machen für alle. So, ich bin raus, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out.